Mabea mi amor. Gebrabbel in Gefahr mit Thorsten und Andi.
Hola, mi gente. Zum 6. und letzten Mal melden wir uns aus Marbella, aus dem Trainingslager, aus dem Hardrock-Hotel, diesmal aus dem Glaskasten in der Lobby. Und mit mir bei dieser allerletzten Folge hier aus Spananien ist niemand Geringeres als
der Andi. Hallo. Ich grüße euch. Und falls ihr zwischendrin mal irgendwie ein Klicker-Klackern hören werdet, das sind nicht meine Zähne, weil ich vor Angst noch schlottere, da kommen wir gleich drauf, sondern das ist der Pooltisch, Poolbillardtisch, der hier ja in unmittelbarer Entfernung steht. Wir konnten uns leider nicht komplett dem Sound hier verwehren, aber wir werden versuchen, es so gut wie möglich zu machen. Und wir haben natürlich nicht nur uns beide hier, sondern heute einen ganz, ganz besonderen Stargast. Ihr kennt ihn alle, mindestens mal das, was täglich aus seinen Fingern herausfließt in die Tastatur. Ganz herzlich willkommen, Tobias Dinkelborg, Chefreporter Fortuna Düsseldorf, Fragezeichen, ich hoffe, das habe ich jetzt
Ausrufezeichen.
Richtig. Ausrufezeichen bei der Rheinischen Post.
Guten Hallo. Tag, das stimmt schon so, ja. Vielen Dank für die Einladung.
Hallöchen, ja, danke fürs Vorbeikommen und danke auch, ich möchte sagen, in dieser Krisensituation, in dieser Notlage, in der wir uns jetzt hier im Mannschaftshotel befinden. Ich weiß nicht, ob die Tore bereits geschlossen wurden, um uns hier zu sichern. Ich höre die Helikopter auf jeden Fall noch kreisen, die unsere Sicherheit gewährleisten. Wir sind, man kann es so sagen, vielleicht dem Tod gerade von der Schippe gesprungen beim Testspiel gegen Slovan Liberec. Oder übertreibe ich da ein bisschen? Man weiß es nicht.
Vielleicht ein wenig.
Ja, ihr habt es bei Tobi hoffentlich und in der Rheinischen Post gerade gelesen. Es gab einen Hooligan-Angriff, so hast du es genannt. Ich glaube, so kann man es auch nennen. Von Menschen aus der Gegend hier scheinbar. Es war, glaube ich, jetzt nicht ein konkret verfeindeter Verein oder so etwas, sondern Menschen, die ja auf der Suche nach Abenteuern waren, wenn man das jetzt mal euphemistisch so ausdrücken wollte. Ich glaube, du hast es sogar auf Ton aufgenommen, wie während deines Interviews mit Markus Anfang auf einmal, ja, man kann so sagen, Nazi-Parolen gerufen wurden. Und dann wurde es wild. Wie hast du es wahrgenommen, die Situation?
Ja, es war irgendwie total verrückt. Wir standen da nach dem Spiel und waren verabredet, einfach um eigentlich ganz in Ruhe über das Spiel und auch über das Trainingslager zu sprechen, also Markus Anfang und ich. Und das lief irgendwie 1-2 Minütchen und plötzlich wurde es halt wild. Also ich stand auf dem Platz und habe auch noch genau auf das Eingangstor geguckt. Ich habe plötzlich nur irgendwelche wilden Rufe gehört und dann die Security, die dann zum Eingangstor gerannt ist und das irgendwie zugeschoben hat, das ging dann nochmal wieder auf, weil offenbar noch Fortuna-Fans auf der falschen Seite vom Tor standen,
ja,
dann wieder reingekommen sind, dann ging es wieder zu und wir waren alle total perplex, haben dann, also auch alle, die um mich herum waren, haben dann da hingeguckt und ich habe dann immer nur so einzelne Köpfe über die Mauer gucken sehen.
Mhm. Andi vermummt, ich habe immer gehört, irgendwelche Vermummten.
Ich habe auch von Vermummten gehört, aber gesehen habe ich sie nicht, also die Leute, die geguckt haben, ja, über die Mauer waren nicht vermummt, also
okay.
die waren klar zu erkennen, da war... Ja, ich möchte das jetzt eigentlich nicht zitieren. Nazi-Parolen ist, glaube ich, schon in Ordnung, das so zu nennen.
Ja.
Die sind natürlich nicht in Ordnung, aber die Bezeichnung ist, glaube ich, in Ordnung.
Und ich glaube, man kann sich vorstellen, worum es sich handelt.
Darum. Genau, und dann der Companiero auf der einen Seite vom Tor hat dann auch noch den Hitlergruß gezeigt. Also das war schon eine sehr bedenkliche Nummer.
Ja, also das Tor wurde dann auch geschlossen und es gab ja, ich sag mal, 2-3 Security-Kräfte, die auch den Einlass, den kostenlosen, geregelt hatten. Die haben das Tor dann zugemacht und auch die mussten es auch zuhalten. Es wurde auf jeden Fall versucht, das Tor zu öffnen.
Naja, und es wurde ja auch also lautstark gegen getreten, geschlagen. Vielleicht, also eins von beidem auf jeden Fall, vielleicht auch beides. Also
haben wir gehört auf jeden Fall, ne? Und bist du draußen geblieben oder bist du auch wie wir in die Kabinen mit der Mannschaft rein?
Nein, ich stand die ganze Zeit über mit Markus Anfang so auf Höhe des 16ers und...
Markus Anfang zog schon die schwarzen Lederhandschuhe an.
Quarzsandhandschuhe bereit, Mundschutz genau, rein.
Hier hinten in der Hosentasche drin hat er rausgezogen.
Nein. Und also wir haben das dann eine Minute angeguckt oder anderthalb. Also lang war es ja dann auch am Ende überhaupt nicht. Und dann, also noch bevor sich die Lage wirklich wieder ganz beruhigt hatte, haben wir dann auch tatsächlich einfach mit unserem Gespräch weitergemacht.
Ja, du konntest also in Ruhe zu Ende arbeiten.
Man hat es gemerkt, beide Profis. Ne? Okay, machen wir weiter.
Wenn wir noch
die Taktik.
fast weinend mit den Fußballprofis halbnackt unter der Dusche standen in der Kabine,
der Andi,
hast du schon wieder weitergearbeitet.
Ja, es war sehr lustig. Der Freddy von Kurve des Westens holte dann auch Sadie Itten und Simbo aus der Eistonne raus, sagte, aus der Tonne raus, los, rein in die Kabine jetzt. Die perplex gar nicht wussten, was passiert. Und als er dann Simbo sagte, was hier gerade los ist, meinte Simbo, ja, hol den Jordi, der ist der Breiteste. Der verteidigt uns. Ja, wir standen dann einfach mitten unter den Fortuna-Spielern in der Kabine. Ich habe kurz mit Dorland und dann auch mit Cedric Itten gesprochen, die natürlich auch nicht wussten, was da los ist. Die haben es auch eher locker genommen, weil sie, glaube ich, das Gefühl hatten, naja, irgendwer wird uns schon beschützen. Markus Anfang zum Beispiel, ne, mit seinen Quarzhandschuhen.
Ja. Markus Anfang und Tobi Dinkelburg waren im Endeffekt bereit, da ihr Leben zu geben für die Verteidigung.
Aber das war ja wirklich so, also ich hatte jetzt... Ich weiß nicht, wie es auf der anderen Seite von dem Tor war. Also es waren ja offenbar vorher schon Fortuna-Fans abgereist auch.
Ja, OD übrigens, also die Ultras sogar. Aber die haben sie nämlich nicht bemerkt.
Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich persönlich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass bei uns, die wir jetzt innen drin auf dem Gelände standen, irgendwie tatsächlich Gefahr bestanden hat.
Genau, also so habe ich es auch gefühlt. Ich war da tendenziell eher ruhig, aber ich dachte mir, naja, gehst du mal mit rein, außerdem schöne Gelegenheit, sich unter die Mannschaft zu mischen, fand ich dann auch
die
okay.
Die luxuriöse Kabine mal anzusehen.
Ja, also da hätte ich vielleicht, also ich jetzt persönlich, einen anderen Fluchtort bevorzugt, aber
naja,
das
so
ist
viel
ja eure
Auswahl,
Sache.
So viel Auswahl hatte man nun aber auch nicht, ne? Das muss man dazu sagen. Ja, und dann kam auch die Polyphia. Aber die fuhr irgendwie auch nur vorbei kurz. Ne?
Ich habe sie kurz gesehen, aber ausgestiegen ist da niemand. Ne?
Nee, genau. Fortuna hat dann unseren, das ist vielleicht noch sehr wichtig, unser Gebrabbel-Banner gesichert, der Tom.
Ja.
Das müssen wir uns bei Fortuna noch zurückholen.
Wahrscheinlich müssen wir es uns auch im 1:1-Kampf gegen Tom einfach zurückerobern, weil er uns jetzt das Banner mehr oder weniger geklaut hat.
Genau. Und ja, wilde Situation. Man fragt sich wirklich immer so ein bisschen nach der Motivation. Ich erlebe jetzt sowas ehrlicherweise nicht so häufig. Also wenn wir jetzt zu Profispielen gehen und du ja auch, normalerweise passiert da nichts. Also jetzt in der zweiten Bundesliga oder sowas, erlebt man sehr selten. Und ja, war etwas kurios, wie du eben, glaube ich, sagtest, so ein bisschen was fürs Adrenalin. Am Ende ist aber, das glaube ich, ganz wichtig, nichts passiert. Also niemand ist zu Schaden gekommen.
Nach dem, was wir jetzt wissen.
Genau, also Wissensstand jetzt, aber wir haben da zumindest auch nicht wahrgenommen. Und dann ja, sind alle nach und nach abgereist und ich glaube dann, ist das Thema auch gegessen?
Ja, und Fortuna hat ja sogar, also ich weiß gar nicht, wer es am Ende war, ich glaube Sascha Rüssler, Ulf Blecker haben ja sogar noch Fans die Möglichkeit angeboten, im neutralen Bus dann von der Anlage wieder Richtung hier Puerto Banús, wo wir sind, zurückzufahren.
Genau, ja. Auf jeden Fall ein bisschen wild. Ja. Darum sind wir total aufgekratzt jetzt hier für diese Folge. Dabei wollen wir doch ein Fazit ziehen. Wir wollen auf das Testspiel gucken und auch generell auf das Trainingslager. Aber bevor wir all das tun, ist es ganz wichtig und vielleicht, also da Tobi uns gerade gesagt hat, dass er keine Cola trinkt, ist er bei der Nummer sozusagen raus. Hat aber ein leckeres Dosenwasser von uns vom Hotelzimmer bekommen. Das ist auch gut. Aber du darfst die Frage vielleicht an uns stellen, die ominöse.
Was trinkt ihr denn, Gebrabbel Rot-Weiß?
Danke, dass du fragst, Tobi.
Ja, danke.
Wir trinken heute eine Mole Cola senza Zucchero. Und zwar ein italienisches Produkt. Ist, in einer, wie ich finde, recht hübschen schwarzen Flasche mit so Riffelglas. Und ja, ob sie so gut schmeckt, wie sie aussieht, werden wir jetzt gleich herausfinden.
Genau, also wir fragen dich ein letztes Mal, willst du wirklich auf diese italienische Köstlichkeit Fragezeichen verzichten.
Ausrufezeichen auch hier.
Okay, ohne Zucker auch. Also da besteht ja nun...
Das ist das weitere Ausschlusskriterium.
Ach so. Ja, in Maßen. So, also ich sag mal Wohlsein.
Cheers.
Ja, lasst es euch schmecken. Darf ich mein Wasser auch öffnen?
Ja, sicher, also die Dosenöffnungsgeräusche mögen wir. Ist ganz schön geschmacksarm, oder?
Ja.
Täusche ich mich. Ah,
Profi. Da war's.
Das ist das Wasser. Das ist interessant, es ist ja Wasser ohne Kohlensäure, aber es ist trotzdem immer dieses Zischgeräusch. Ja. Das irritiert mich etwas. Ja, ich finde sie geschmacksarm. Sie schmeckt so ein bisschen nach nix.
Ich finde, sie schmeckt so ein bisschen wie so eine Kinder-Cola aus dem Discounter.
Also mein Wasser schmeckt auch nach nix.
Ja, und ich weiß leider nicht, wie Kinder-Cola aus dem Discounter schmeckt. Fehlt mir der Querverweis.
Bring ich das nächste Mal mit, Thorsten.
Aber ich würde jetzt sagen, sie reißt mich jetzt nicht vom Hocker, wenn ich säße. Aber wir stehen heute so in ganz cooler Action-Podcast-Manier. Eigentlich nicht unsere Art, aber wir fanden das hier mit den Tischen ist die beste Variante. Okay, also haben wir den Punkt auch abgehakt. Ein letztes Mal eine Menge exotische Softdrinks diese Woche getrunken. Und dann gucken wir doch als allererstes, würde ich sagen, auf das Testspiel, das wir heute Nachmittag sehen durften. 3:1 hat die Fortuna gegen Slovan Liberec aus der tschechischen Liga, ich glaube Platz 6 aktuell, gewonnen. Und mal ganz allgemein, ich frage dich jetzt auch einfach mal, Tobi, würdest du sagen, ein verdienter Sieg?
Definitiv. Ich hatte nur ein bisschen Angst, dass auch dieses Testspiel parallel zu vielen Spielen aus der Hinrunde ein bisschen ja, in die Hose geht, weil die Leistung war eigentlich mal wieder deutlich besser als der Zwischenstand von 0:1 bis zur 80. Minute. Mhm. Aber ich glaube, es war für die Stimmung und auch für den Trainingslagerabschluss enorm wichtig, dass auch das Ergebnis, was in einem Testspiel eigentlich egal ist, stimmt,
ja.
Um so ein bisschen jetzt in diesem positiven Flow zu bleiben, der ja diese Woche für mich ein bisschen überraschend, aber auf jeden Fall komplett vorhanden war.
Ja, da bin ich total bei dir. Also genau das, man hat die Probleme der Hinrunde gesehen, die sind nicht vom Tisch. Darauf müssen wir uns einstellen, dass nicht auf einmal die Mannschaft da die Torchancen eiskalt reinsetzt, dass die Mannschaft auch ja mitunter eine Weile braucht, um sich in so eine Partie reinzuspielen. Das war heute auch so der Fall. Die ersten Torchancen kamen nach 40, 42 Minuten, gab es eine gute Doppelchance bis dahin. Also ich wollte heute nicht so tief in üblicher Manier in das Spiel reingehen. Bis dahin haben sich beide relativ gut neutralisiert, also in der ersten Halbzeit. Was man aber sagen kann, obwohl Fortuna in Rückstand geraten ist, fällt euch noch eine weitere Torchance von Liberec ein? Ich würde jetzt sagen, das war auch wirklich so der einzige ernsthafte Torschuss. Auch ein bisschen unglücklich, glaube ich, durch die Beine von einem Verteidiger. Ich weiß, wir haben ja auf der ganz anderen Seite gesessen, auf der Fantribüne.
Ja, ich habe die meiste Zeit habe ich neben der Bank von Slovan Liberec gestanden. Mhm. Also wie auf so einem Amateursportplatz. Ich fand, das hat generell auf mich wie so ein Amateursportplatz gewirkt.
Also es gab keine Pressetribüne, du hast was am Rasen
Genau, zum Schreiben. Es stand hinter der Bank, dann stand so ein Tor und ich habe mich dann einfach auf den Rasen gesetzt, mich an den Pfosten gelehnt und dann Laptop auf die Beine und dann, wenn ich wieder fertig mit Schreiben war, bin ich wieder zum Spielfeldrand gegangen und ich muss sagen, die letzten beiden Tore habe ich gar nicht gesehen. Ich habe immer den Jubelschrei gehört, dann hatte ich mein Handy neben mir liegen, habe geguckt, bis Fortuna gepostet hat, wer der Torschütze war.
Und
dann auch schnell ergänzt, weil in den letzten Minuten eines Spiels ist es generell, also auch bei Nicht-Testspielen so, dass wir nicht mehr alle Details mitkriegen, weil wenn der Schiedsrichter das Spiel abpfeift, muss der Text raus sein.
Ja.
Und dann muss man natürlich gerade so in den letzten 20 Minuten noch einiges wegarbeiten.
Du kannst uns also auch nicht verraten, wer die Vorbereitungen der Tore gemacht hat, die Assists.
Den ersten weiß ich. Das erste war Ecke Christopher Lenz, Kopfball Jesper Daland.
Ah, Daland was.
Und am zweiten Pfosten Jan Zähler.
Ja, genau. Genau, aber mach was noch ein bisschen der Reihe nach. Ich wollte da nur noch drauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Das heißt, so ein 2-1 wie gegen Magdeburg, Worst-Case-Szenario, weil alles umgeschrieben werden muss. Also beziehungsweise zumindest der letzte Absatz ist für die Tonne und das Fazit, denn jetzt ist es ja dann ein Sieg geworden in so einer Situation dann. Ne?
Also ja, und vor allem die Überschrift, das ist eigentlich der Knackpunkt. Also im Text muss man natürlich das Ergebnis dann anpassen und die Einordnung vom Ergebnis. Aber ansonsten ändert sich ja nichts, außer dass am Ende noch ein oder zwei Tore fallen. Aber so der ganze Spin, den man so einem Spielbericht da mitgibt, der muss dann natürlich schon nochmal
der Kübel an Schmutz, den du schon werden. Auskippen
ich bin wolltest. Wirklich, also ich mach das ja jetzt 3 Jahre lang und ich bin wirklich oft drumherum gekommen. Mhm. Und das erste Mal so richtig im Schwitzen war ich jetzt diese Saison Auswärtsspiel Hertha. Da hatte ich alles fertig auf 0-0, dann kam das 0-1 und dann wäre ja um ein Haar auch noch das 1-1 wieder gefallen.
Ja, stimmt. Oder Oberdorf hat noch diese Chance gehabt.
Genau, dann sitzt man da auf der Tribüne und denkt wirklich, ey, was soll das hier?
Ja, genau. Das heißt, zweimal den Artikel umschreiben, das wäre auch lustig, ne? Und dann bist du wieder beim Ausgangsmoment, nur mit 2 Toren und mehr oder sowas.
Ja,
ja, aber so kam es dann heute nicht. Also um die erste Halbzeit nur ganz kurz abzugreifen. Also wir waren da, wir hätten in Führung gehen können. Gerade die zweite Chance es war so ein Querpass von, nee, ich weiß nicht von wem, aber ich weiß auf Luca Raimund und den der Torhüter dann aus kurzer Distanz, glaube ich, klären kann.
Ich glaube, es war sogar ein Spieler per Kopf neben dem Torhüter.
Ah ja, okay.
Oder war es eine andere Chance?
Das war die erste davor von Muslia, Schuss, der dann auf der Linie noch geklärt wurde. So, und dann war es so dieses übliche Ding, was du eben auch schon gesagt hattest, so nach der ersten Halbzeit dachte man, ja, man kennt es, ne, sieht alles gefährlich aus, man lässt auch gar nicht viel zu. Aber diese 2 Chancen, zumindest die zweite, war schon eine 100%ige, würde ich sagen, macht man halt wieder nicht. Ne? Und das Problem wird uns vermutlich, ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, auch in dieser Rückrunde noch ein bisschen begleiten. Aber was man eben auch sagen muss, du hast es gerade schon ein bisschen eingeordnet, der gute Eindruck, der jetzt auch in den Trainings, da warst du ja auch immer, dieses Trainingslager entstanden ist, den hat man auf dem Spielfeld schon gesehen. Also klar, hier werden jetzt nicht auf einmal die Bäume vom Himmel gespielt. Ich glaube, das ist auch die falsche Erwartungshaltung. Aber das war ein seriöser Auftritt schon in der ersten Halbzeit. Und dann wurde zur Pause erstmal nur der Torwart bei Fortuna gewechselt. Lotka kam für Kastenmeier ins Tor. Wir sind überhaupt nicht auf die Startelf eingegangen. Das können wir vielleicht an dieser Stelle noch machen. Wir merken also, das Testspiel besprechen wir gerade ein bisschen lose. Wie erwartet im 3-5-2, das hat sich im Training auch schon angedeutet, dass die Stammformation sich auch mit Blick auf das Bielefeld-Spiel so ein bisschen gefunden hat. Das bedeutet nämlich vor allem in der Dreierabwehr, dass Jasper Dorland im Moment draußen ist, weil er gelb gesperrt ist gegen Bielefeld und nicht spielen kann. Für ihn spielt er jetzt heute und vermutlich auch am Freitag Kenneth Schmidt, Egoli in der Mitte und Oberdorf rechts in der Abwehrkette. Und ja, in der Zentrale, wir reden natürlich jetzt auch gleich noch ein bisschen über Gewinner und Verlierer, war aber abzusehen, dass Satoshi Tanaka spielen würde. Das hat er auch gemacht. Wir können auch, glaube ich, schon vorausschicken, ziemlich überzeugend aus meiner Sicht.
Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also auch, er bringt so ein paar Komponenten mit, die auch einfach gefehlt haben bisher. Antizipation, der hatte ein, zwei super Ballannahmen,
ja.
Balleroberungen auch. Und vor allem Spielverlagerung. Also ja. da waren ein, zwei wirklich geniale Bälle dabei, auch im Angriff. Es hat schon Spaß gemacht, den irgendwie Fußball spielen zu sehen. Und ich hoffe, dass er diesen Eindruck jetzt bestätigen kann, weil es ist egal, wie gut man im Testspiel spielt. Ja, wir haben in Bad Leonfelden am Anfang der Saison auch gedacht, Christian Rasmussen, der wird die Liga kurz und klein schießen. Mhm. Und das hätte er auch fast getan, wenn der Ball in Bielefeld vielleicht nicht ans Lattenkreuz gegangen wäre.
Ja. Genau.
Und was dann passiert ist, wissen wir alle.
Ja, nee, absolut richtig. Und zu Tanaka noch, was ich bei ihm vor allem gut finde, neben dieser Aggressivität und der offenkundigen Zweikampfstärke, er verarbeitet die Bälle danach sauber. Das heißt, er liefert sie, was ja auch manchmal der Fall ist in solchen Situationen, nicht sofort wieder ab, sondern er kann sie dann auch behaupten und vernünftig, teilweise auch sogar mit Spielverlagerung, zum Nebenmann bringen.
Eine beeindruckende Stärke, die mir jetzt aufgefallen ist, vor allem auch im Training, er hat ein unfassbares irgendwie Verständnis und Gefühl für das, was um sich herum passiert. Ja. Also diese Bewegung in genau die Richtung, wo keine Gegner sind, auch wenn der Gegnerdruck irgendwie mehrfach ist, das ist schon echt cool.
Genau. Und also du hast es auch gerade ja schon gesagt, diese Woche im Training konnte man schon vieles davon sehen und das ist kein Zufall, dass er da in der Startelf stand. Das ist nicht der Tatsache geschuldet, dass er hier einfach ein neuer Spieler ist, sondern das hat er sich auch durch Trainingsleistung verdient. Also er hat da gespielt und vor ihm, das hatte sich ja jetzt auch schon vor der Winterpause in Anführungszeichen, gegen Fürth gezeigt, Shinta Appelkamp und Sima Susu. Sima Susu bestätigt gefühlt auch im Trainingslager und ja, auch heute, also war jetzt nicht herausragend, aber bestätigt einfach die Tatsache, dass er mittlerweile einen Stammplatz hat. Finde ich, hat er sich absolut verdient. Tritt auch sonst hier einfach, ne, ist ein netter Junge, ne, tritt hier einfach gut auf. Shinta fand ich im Training insgesamt sehr gut. Heute fand ich ein bisschen blass. Da fand ich, ist er so ein bisschen abgetaucht. Das ist so der Shinta, den wir manchmal so vermissen. Ne? Er ist irgendwie auf dem Platz, aber man hat das Gefühl, es kommt nicht so der Impact von ihm. Das war heute eher so diese Art Schinterspiel für mich so gefühlt. Und ja, die rechte und die linke Schiene, rechts wie eigentlich so oft diese Saison zuletzt Emmanuel Lior und links unser seit einiger Zeit Linksverteidiger Florent Muslia. Das ist schon eine kuriose Besetzung, die ja gegen Fürth natürlich ganz hervorragend geklappt hat. Aber ist das eine Besetzung mit Zukunft? Das ist die große Frage. Wir haben uns mit Florian Junge vorgestern haben wir uns mit ihm kurz darüber unterhalten und im Moment sehen sie es eindeutig so, also auch vor Christopher Lenz, der, wenn er reinkommt, dann heute durchaus, also ich finde, er zeigt und deutet schon an, dass, wenn er mal fit wäre, er uns definitiv da auch noch was geben kann. Aber im Moment hat Muslia da ja die Nase vorn und vorne dann die Doppelspitze aus Cedric Itten und Luca Raimund, weil Christian Rasmussen, ich glaube, du hattest uns das dann auch schon gesagt, mit Magen-Darm heute ausgefallen ist. Im Training war er eigentlich immer der Nebenmann von Itten. Das war so der einzige Unterschied. Und ja, dann wurde in der 60. Minute, kurz nach dem Rückstand, dann in der zweiten Halbzeit, wurde dann einmal das gesamte Team durchgemischt. Ich glaube, wer nicht dabei war, beziehungsweise sie waren teilweise anwesend, aber haben nicht gespielt aufgrund der Belastungssteuerung oder Rückkehr aus längeren Verletzungen, waren Lündal, Sotiris und Hetwa und Paulina. Die haben alle auf dem Mäuerchen, ja, auf dem Dach gesessen von dieser kleinen Hütte. Da gibt es auch bei Fortuna oder bei uns gibt's auch ein paar ganz nette Fotos davon.
Die hatten bessere Plätze als ich.
Definitiv als alle anderen, muss man ja auch sagen.
Kastenmeier, mal mit draufgeklettert. Ja? Also.
Kastenmeier hat sich in der zweiten Halbzeit da auch noch hochgesetzt, war halt eine gute Sicht. Ja, und wie gesagt, dann nach 60 Minuten fiel dann dieses Tor, so mit dem ersten richtigen gefährlichen Angriff von Liberec. Wie gesagt, ging so durch die Beine von irgendeinem Verteidiger. Darum hat Lotka dann auch gar nicht reagieren können, weil er den Ball zu spät gesehen hat.
Schlägt er neben dem Pfosten ein, da macht er gar nichts.
Genau, und dann gab es, ich weiß gar nicht, wann die ganzen Wechsel stattgefunden haben. Wann war das? 60.
60. Minute. Ja, war ja auch so abgesprochen. Das hatte Markus am Anfang schon gesagt, des Trainingslagers.
Ja.
Dass im Testspiel die vermeintliche Startelf, das hat er jetzt nicht dazu gesagt, aber das ist ja jetzt unsere Interpretation, 60 Minuten bekommen soll und die Herausforderer dann nochmal 30 Minuten haben, um Druck zu machen. Und die Herausforderer haben drei Tore geschossen.
Die Bestätigung hat mir auch Florian Junge im Gespräch gegeben, dass das auch im Training die vermeintliche Startelf war. Also da hat er vielsagend genickt. Also würde ich jetzt mal sagen, dass unsere Interpretation nicht ganz verkehrt ist, was das betrifft. Genau, und jetzt mal gucken, dass ich es richtig zusammenkriege. Also auf jeden Fall kamen dann De Weijs und Dorland. Ich glaube, du konntest es vielleicht besser sehen. Ich glaube, wir haben mit Viererkette in der zweiten Halbzeit hinten gespielt. Nee, nein, haben wir nicht.
Nee, Moritz Heyer war...
Hat den rechten Verteidiger der Dreierreihe gespielt dann, ja?
Nee, ja doch, genau. Rechter Verteidiger der Dreierkette.
Und Zimbo hat die Schiene rechts gespielt.
Und links so Christopher Lenz.
Ja, hast du vollkommen recht, genau. Genau, linke Schiene Christopher Lenz. De Weijs ist dann auf die Seite gegangen, Dorland in die Mitte. Elassouzi hat Tanaka abgelöst und vorne hatten wir dann Affo als zweite Spitze neben Cela
und Hamza Anhari dahinter.
Genau, für Appelkamp. So ging es dann weiter. Und man muss dann auch sagen, als dann sehr viele frische Kräfte kamen, hat sich das Spiel schon sehr stark in die Hälfte von Liberec verlegt. Also der Druck wurde erhöht. Es gab einige Torchancen schon bevor das erste Tor dann in der 81. Minute fällt, wo man sich dann eben auch schon wieder diese Gedanken gemacht hat. Ja, das Bild kennen wir. Ne? Fortuna macht den Druck. Fortuna versucht viel, aber es passiert wenig.
Aber da war es, fand ich, noch ein Stück anders als Ende der ersten Halbzeit und Anfang der zweiten Halbzeit. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, was ich auch gegen Fürth hatte auf der Tribüne. Also gegen Fürth war es für mich eigentlich klar, dass dieses Tor von Cedric Itten irgendwann fallen wird.
Mhm.
Und genauso klar war für mich eigentlich auch, dass zumindest der Ausgleich heute fällt, als ich gesehen habe, was da, also in den letzten 15, 20 Minuten war es ja einfach nur noch ein brutales Powerplay.
Ja, genau, würde ich auch sagen. Und tatsächlich sehr positiv, das war auch das Tor, hinter dem wir saßen. Das heißt, wir haben sehr viele der Angriffe aus nächster Nähe sehen können. Ich möchte tatsächlich Can Zela da mal hervorheben. Er hat sich das Tor in dem Moment schon redlich verdient, weil er wirklich vorher schon zwei, drei andere Situationen hatte, wo er das ziemlich gut macht. Er hat später noch eine, wo er vielleicht, wenn er querpasst, das Tor macht. So versucht dann Lupfer, der daneben das Tor geht, hätte er sogar noch das 4-1 dann erzielen können. Aber ja, über Cela werden wir vielleicht gleich, wenn wir das Fazit zum Trainingslager machen.
Wollte ich gerade sagen, den müssen wir noch ein bisschen auf dem Zettel behalten.
Genau, also da machen wir einen Pin kurz rein. Über Cela sprechen wir gleich noch. Wir wollen auch bestimmt noch über Elassouzi sprechen, wenn wir über Gewinner und Verlierer gleich so ein bisschen reden. Aber das war dann gut. Und ja, Liberec ist nicht mehr hinten rausgekommen. Und dann haben sie auch Fehler gemacht. Hast du es mitbekommen? Hatten die zur Halbzeit gewechselt bei Liberec?
Ich
während
meine,
des Spiels nicht.
Sven Mislintat hatte eben im Vorbeigehen, habe ich es mitbekommen, dass Sven Mislintat sagte, sie hätten in der Halbzeit massiv gewechselt.
Ich glaube sogar komplett, weil ich saß, also mein Tor stand direkt an der Grenze zum noch so einem kleineren Platz, wo sich alle aufgewärmt haben und da waren echt viele. Also ich denke mal, die haben sogar bis zu 10 Feldspieler plus
dann
Torwart gewechselt.
Ja.
Kann gut sein, denn also am Ende haben sie dann auch Fehler gemacht, auch erzwungen durch unser Pressing. Das 3-1 auf jeden Fall durch Affo fällt durch so einen Fehler, wo dann nochmal ein Pass abgefangen wird und dann läuft er frei auf den Torwart zu und obwohl der Torwart dran ist, kann er den verwandeln. Und vorher Anhari ja, staubt ab nach einem Schuss. Ich glaube, es war Elassouzis Schuss, den der Torwart nicht festhalten kann und Anhari, ja.
Da kann ich nichts zu sagen. Ich habe nur die Rücken der tschechischen Spieler gesehen.
Genau, und der hat ihn dann über die Linie geschoben. Ja, also 3-1 Sieg, ich denke anhand der Chancen auch durchaus verdient. Auch schön, sag ich mal, wir freuen uns auch vielleicht mal für die Nachwuchsleute, die ja auch einen guten Eindruck gemacht haben im Training. Affo und Anhari haben sich auch verdient, sich da vielleicht noch so ein bisschen ins Rampenlicht zu spielen. Und jetzt hat Markus Anfang ein Luxusproblem, ne? Dass im Grunde die Ersatzelf das Spiel gedreht hat. Oder wie siehst du das?
Ich würde jetzt nicht so weit gehen. Also ich denke mal, da ist jetzt keiner dabei gewesen, der durch die halbe Stunde sich in die Startelf für Bielefeld gespielt hat. Müssen wir mal gucken, wie das mit Rasmussen aussieht. Weil Luca Raimund mich irgendwie bis auf seinen Abschluss nicht so überzeugt hat.
Spiel heute.
Genau, und ja, dann denke ich, wird die Startelf schon genauso aussehen wie die Startelf heute, nur halt mit Rasmussen.
Ja.
Aber es ist so, dass die Lücke kleiner wird, habe ich das Gefühl, zwischen den Startelf-Spielern und denjenigen, die dahinter sind. Und das ist für mich auch eine der Erkenntnisse des Trainingslagers eigentlich, ja, dass der Konkurrenzkampf seit Trainingsstart am 2. Januar auf einem ganz anderen Niveau ist, dadurch, dass viel mehr verletzte Spieler wieder da sind.
Mhm. Ja.
Zwar noch nicht alle voll integriert im Training, aber die sind alle zumindest teilweise wieder dabei und in einzelnen Einheiten. Und durch die Verpflichtung von Tanaka und ich glaube auch von Paulina, also die wissen ja alle, dass da jetzt wahrscheinlich noch ein guter Junge kommt für,
richtig,
den Sturm, wenn er wieder ganz fit ist. So, das hat, glaube ich, schon was mit der Mannschaft gemacht.
Ja.
Und was Gutes. Also Stand jetzt.
Also wir waren natürlich jetzt so während der Saison überhaupt nicht beim Training. Ich weiß jetzt nicht, ob du regelmäßig beim Training bist oder zumindest ein paar Mal während der Saison. Also hast du das Gefühl, und jetzt gehen wir natürlich so ein bisschen auch gerade thematisch schon über in das Thema, wie dieses Trainingslager lief. Also du hast schon, würdest du sagen, das Gefühl, auch im Vergleich so zu den Wochen im Herbst und Winter, unter Anfang jetzt vor allem, da herrscht ein anderer Zug.
Unter Anfang definitiv, also jetzt in die Unterteilung in zwei Jahre oder in den Jahreswechsel würde ich jetzt nicht machen, weil das Training unter Anfang hat sich schon generell verändert als unter Daniel Thune. An den ersten Wochen war halt noch viel mit Nebengeräuschen, abseits vom wirklichen sportlichen Geschehen. Markus Anfang hatte ja selber noch ein bisschen zu kämpfen, aber jetzt hat sich alles so ein bisschen eingeruckelt, und das ist ja auch das, was Klaus Allofs gesagt hat, und das glaube ich ihm sogar. Er hat ja immer gesagt, wer Markus Anfang auf dem Trainingsplatz sieht, der kann eigentlich nicht viel auszusetzen haben.
Und so hat Mislintat hat ja auch gesehen.
Genau, was jetzt hinter der Aussage von Allofs genau gesteckt hat, weiß ich jetzt nicht, aber es stimmt zumindest in gewissen Teilen. Also die Trainingsarbeit ist gut, nur du kannst dir davon halt nichts kaufen, wenn du deine Spiele nicht gewinnst und deine Punkte nicht holst.
Genau.
Aber was man heute, finde ich, gesehen hat, und das fand ich sehr positiv, dass die Trainingsinhalte der vergangenen Woche, Spieleröffnung, Gegenpressing, viele, viele diagonale Bälle aus der Viererkette bzw. aus der Dreierreihe.
Die Situation, wo Oberdorf ins Mittelfeld gegangen ist, wurde konkret von Anfang ein paar Mal gefordert im Training, wie sie das machen und dann mit den Diagonalbällen. Also als Trainer wäre man wahrscheinlich auch zufrieden, weil man eben erkennt, okay, die Jungs haben ein bisschen behalten von dem, was wir gemacht haben.
Mhm.
Und das konnten wir jetzt, wir haben diese Woche ja auch bis auf die Regeneinheit alle gesehen, konnten auch diese Dinge so ein bisschen wiedererkennen. Das Pressing hat dann auch vor allem in dieser Schlussphase dann sehr gut geklappt, wodurch man dann ja auch das Ergebnis höher schrauben konnte.
Und wenn ich da noch einmal kurz einhaken darf, ich habe ja jetzt beide Trainingslager dieses Jahr gesehen, in Bad Leonfelden und hier. Und es stimmt schon, dass eine ganz andere Trainingsintensität herrscht als unter Daniel Thune. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie herbeigeredet wird. Ich möchte jetzt auch gar keine Werbung für Markus Anfang machen, sondern ich möchte einfach die Dinge so darstellen, wie ich sie wahrnehme, und dann kann sich ja jeder sein eigenes Bild machen. In Bad Leonfelden, vor allem in diesem Sommer, war es schon sehr so, ja, wir hatten jetzt 2,5 oder 3 gute Jahre und wir bauen das jetzt einfach so aus und machen jetzt einfach weiter. Und da hat halt Alex Joop, spricht ja immer von Impulsen, da hat irgendwie der Impuls so gefehlt, um nochmal die Sinne zu schärfen. Und es war auch unter Daniel Thune, es waren oft relativ kurze Einheiten, vor allem zum Ende eines Trainingslagers wurde es dann weniger. Und er hatte manchmal auch Übungen oder Übungseinheiten, wo wirklich sehr viel gestanden wurde. Also ist er dann selber über den Platz gegangen und hat den Spielern erklärt, wo er erwartet, dass sie stehen, in welche Räume sie belaufen und bespielen müssen. So Positionsspieleinheiten, das ist bei Markus Anfang ja gar nicht. Also bei Markus Anfang ist athletischer Teil und sogar da manchmal mit Ball und im Training selber, dann ist wirklich, also da geht schon ab.
Beziehungsweise der athletische Teil läuft auch manchmal parallel, weil die taktischen Einheiten nicht mit der vollen Truppe gemacht werden und die gerade Pause haben, es wird dann auch getauscht, die machen halt die Athletik, die kriegen ein paar Medizinbälle oder sonst was, sodass die Spieler sind schon sehr aktiv hier im Training und ich habe auch persönlich den Eindruck gehabt, es wird wirklich auch viel gearbeitet und das, was du gerade sagtest, also wir waren natürlich jetzt nicht bei den Trainingslagern zuvor dabei, ist ja unser erstes Mal und generell habe ich Trainingseinheiten unter Thune nicht gesehen, aber ich unterhalte mich hier natürlich auch mit vielen Leuten aus dem näheren, der das erweiterten Fortuna-Umfeld und da haben mir viele genau das gespiegelt, was du gesagt hast, auch schon im Vergleich zu Marbella letztes Jahr, da warst du glaube ich auch nicht, auch da war es nämlich schon so. Mir haben so ein paar Leute gesagt, ja, das ist halt manchmal die Situation, wenn man sich sehr gut kennt und ich glaube, das hast du auch versucht zum Ausdruck da zu bringen eben, dann tut man sich nicht mehr so weh. dann gibt es nicht mehr immer so diese Reibung.
Ja, die Komfortzonen werden
die
größer.
Die Komfortzonen, die waren da und die waren auch schon letzten Winter da. Und dadurch, ja, macht man vielleicht dann auch diese ein, zwei Dinge weniger.
Und ich möchte Daniel Thune jetzt auch gar nicht übermäßig kritisieren.
Ja.
Es hat ja mehrere Jahre lang hervorragend geklappt und genau. Er hat ja auch super gute Arbeit gemacht. Das wird ja auch niemand in Abrede stellen, aber da könnten wir jetzt auch wieder ein großes Fass aufmachen. Vielleicht einmal nur kurz anreißen. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Relegationsspiel mehr kaputt gemacht hat, als sich alle bereit waren einzugestehen.
Ja.
Und
bin ich bei dir. Sehen wir inzwischen auch so, haben wir auch bei unserer Analyse und warum Daniel Thune dann am Ende gehen musste, auch gesagt, am Ende rückwirkend betrachtet ist da, war das der Knackpunkt? War das so ein bisschen die Wende zum Schlechten, auch wenn es Anfang letzter Saison noch anders schien, aber auch da haben wir alle schon gesagt, ja, die Leistungen entsprechen nicht so dem Tabellenstand eigentlich, da muss man realistisch bleiben und ja, du hast recht, ne? Irgendwie ist da was zerbrochen, es war danach nicht mehr so insgesamt dasselbe. Und wir sind ja auch zum Standpunkt gekommen, dass ich weiß, du warst ein bisschen früher, sag ich mal, kritischer als wir bei dem Thema, ne, ganz klar. Aber wir hatten dann auch spätestens mit der ersten Halbzeit gegen Nürnberg den Moment erreicht, wo man gesagt hat, also das, die Aussage hier ist jetzt klar, wenn die Mannschaft so spielt, dann hat es keinen Zweck mehr, mit Daniel Thune weiterzumachen. Ne? So, dass ich bis heute sage, ja, der Wechsel war wahrscheinlich unumgänglich in dem Moment, ob jetzt früher oder später, da hat natürlich jeder auch immer ein bisschen seine eigene Meinung. Und ja, Markus Anfang, der natürlich jetzt hier im Trainingslager, wir haben da schon kurz drüber gesprochen. Ich fand, man konnte ihm am Anfang des Trainingslagers, jetzt gerade hier im Hotel, da gibt es ja doch viele Begegnungen mit Fans und so. Ich habe ihm gefühlt so diese Angespanntheit noch so ein bisschen angemerkt am Anfang. Er ist nun generell ja nicht so der Kumpeltyp, der die Leute oder die Spieler in den Arm nimmt und dann sagt, hey, wie geht's und sonst was. Ne? Ist eher so ein bisschen reservierterer. Auch auf dem Trainingsplatz ist er, ja, ne, gibt seine Anweisungen und beobachtet dann, unterbricht zwar hier und da mal, aber nimmt sich selten einen Spieler raus und führt mal so ein Einzelgespräch, während die anderen gerade eine Übung machen oder so etwas. Das wird er wahrscheinlich hier im Hotel machen. Ich gehe schon davon aus, dass er mit seinen Spielern spricht. Aber das ist mir schon aufgefallen, ohne dass ich Thunes Trainings gesehen habe. Aber ich schätze ihn da anders ein, dass er einer ist, der auch mal zwischendurch mit so einem Spieler einfach mal für 2-3 Minuten einfach mal kurz quatscht über was und sowas. Und was ich aber im Laufe der Woche gemerkt habe, ich glaube, weil er eben am Anfang, das ist das Verhältnis zu den Fans, da müssen wir ja nicht drüber reden, ist halt nicht das Beste und gerade die Dresden-Geschichte hat ja vor allem in der organisierten Szene ein bisschen für Ärger gesorgt und da gab es jetzt am Fanabend, hatten wir drüber gesprochen, auch ein bisschen nochmal Gespräche mit ein paar Leuten von UD, die auch hier sind. Das wird jetzt nicht unbelastet alles deshalb, aber ich glaube, er hat gemerkt, dass hier auch die Fans im Trainingslager jetzt alle, ja, ich sag jetzt mal vorausblicken und einfach sagen, es hilft jetzt ja nichts, also selbst wenn vielleicht ein paar Leute von Markus Anfang im Moment noch nicht überzeugt sind, als eher als Typen, als inhaltlich, weil wie du auch schon gesagt hast, inhaltlich kann man ihm in der Arbeit, wenn man das so sieht, ja, also ohne, dass wir jetzt Fußballtrainer sind, aber ne, würde ich ihm auch sagen, also man kann ihm bestimmt nicht vorwerfen, dass er keine Inhalte platziert oder dass er auch zu wenig mit der Mannschaft arbeiten würde oder sowas, das ist alles nicht der Fall. Und ich finde, im Laufe der Woche ist er auch so ein bisschen aufgetaut, er wirkt viel, ne, wenn man auf der Terrasse hier sitzt und so, er wirkt viel lockerer, entspannter, vielleicht aber auch, weil er sich bestätigt fühlt, dass er merkt, die Mannschaft zieht hier ganz gut mit. Und ja, kein Grund für Euphorie in dieser ganzen Situation, aber das ist eben schon gesagt, mein Gefühl ist eigentlich auch ein positives, mit dem wir hier aus dem Trainingslager rausgehen. Und da ist es eigentlich ganz wichtig gewesen, dass das Ergebnis so ein bisschen, ja, so eine Bestätigung war. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, so ein bisschen den Vergleich. Klar, Sommer- und Wintertrainingslager haben auch unterschiedliche Schwerpunkte. Im Sommer wird natürlich auch viel mehr im athletischen Bereich gemacht. Genau.
Generell, ganz global gesehen.
Und man muss ja auch sagen, genau das Thema Athletik ist ja auch eines. Mir persönlich hat es nicht immer gefallen, dass Markus Anfang das, er hat es für mich gefühlt 2-3 Mal zu oft erwähnt, weil es natürlich auch immer so ein Diss vom Ex-Trainer ist und ich mag so etwas nicht. Ich finde das immer ein bisschen respektlos. Aber natürlich haben die alle auch ihre Werte, die sehen das und dass das wahrscheinlich nicht von den Haaren herbeigezogen ist, das entspricht vermutlich auch den Tatsachen. Das deckt sich ja auch mit deinen Eindrücken jetzt im letzten Trainingslager, dass da auch gerade in dem Bereich ein bisschen wenig gearbeitet wurde. Und man muss ja dann auch sagen, Anfang kommt ja auch mit einer anderen Spielweise. Also man kann natürlich argumentieren, dass Tunes doch eher reservierte Spielweise, die sich dann in Teilen immer an den Gegner ein bisschen anpasst, aber die ja immer aus einer Tiefe herauskommt, die gar nicht so viel Aktivität nach vorne fordert, die braucht vielleicht konditionell auch nicht so viel, wie es jetzt so ein deutlich aktiverer Spielstil ist. Aber da ist die Diskrepanz, die wir bei Tune ja auch schon herausgearbeitet haben, wenn er auch vor der Saison sagt, er will mit der Mannschaft aktiver spielen, mehr nach vorne verteidigen und man Leute wie Sotiris und El Asusi im Sommer holt, die genau dieses Profil mitbringen, dann muss man leider sagen, das hat er nicht geschafft. Und da hat er vielleicht aber auch diese Grundlagen nicht richtig gelegt. Darauf wollte ich jetzt in meinem langen Monolog letztendlich hinaus. So, darum würde ich auch sagen, das Athletikthema, also wir können uns, glaube ich, alle darauf einigen, Markus Anfang erzählt da keinen Quatsch. Er muss es vielleicht nur nicht so häufig erzählen.
Das ist ja generell Problem von Markus Anfang, dass er manche Sachen in der öffentlichen Darstellung einfach nicht geschickt genug verpackt. Und ich glaube schon, er hat seine Inhalte und er ist auch sehr überzeugt von dem, was er wahrnimmt, wenn er meint, das ist richtig. Nur dann muss ein Fußballtrainer vielleicht auch vor allem mit seiner Vorgeschichte dann ein bisschen einfach ein bisschen eleganter auch so an die richtigen Inhalte auch nach draußen rangehen.
Ja, aber, und da ist natürlich vor allem die Dresden-Geschichte, die jetzt ja eher eine Nebenplatzgeschichte ist, die aber natürlich das Verhältnis zu den Fans deutlich erschwert hat. Auch bei uns, das muss man ehrlicherweise sagen, ist für mich auch nicht ernsthaft ausgeräumt. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass er vor allem bei euch da einfach, also ihr habt euch halt mit ihm drüber unterhalten und dann waren da seine Statements, die ihr einfach wiedergegeben habt. Aber ich fand zum Beispiel diesen zweiten Artikel, wo er sich im Grunde rechtfertigt, er sei ja kein Rassist, der hat mich schon sehr irritiert, weil das halt niemals die Diskussion war. Also, ne? Und da hatte ich das Gefühl, dass Markus Anfang nicht genau verstanden hat, was die Leute eigentlich kritisieren an dieser ganzen Situation. Niemand, und ich würde es niemals wagen, ihm zu unterstellen, er sei ein Rassist. Wüsste ja auch gar nicht, woher ich das nehmen sollte oder sowas. Da gibt es überhaupt keinen Anlass. Ich glaube, die wenigsten Menschen, die im Fußball arbeiten, weil sie es gewohnt sind, mit Menschen aus so vielen Nationen zusammenzuarbeiten, haben da rassistische Tendenzen. Ich glaube, das ist ein Vorwurf, der stand nie im Raum.
Ja, und unabhängig von der hanebüchenen Erläuterung, warum er keiner ist, nämlich weil er mit Ben Manga befreundet ist.
Ja, und da war ja noch mehr. Also das war tatsächlich auch, also ich weiß gar nicht.
Ihr habt das halt wiedergegeben.
Und kein Vorwurf an euch sowieso. Was mich halt gewundert hat an dieser Geschichte, und das ist halt einer der Kommunikationsvorwürfe in der letzten Zeit, dass Fortuna da nicht so aktiv die Kommunikation übernommen hat, ne? Also nichts gegen euch, aber ich finde, also an Fortunas Stelle hätte es nicht in so einem Rheinische Postartikel abgehakt, sondern ich hätte ein Video gemacht, wo er 3 Minuten vorbereitet genau die richtigen Worte und Töne trifft und dann ist das Thema vielleicht auch ausgestanden. Ne?
Um den Bogen vielleicht nochmal zu schlagen, ich habe das Gefühl, dass, also in der Situation ziemlich sicher, hat er sich ungerecht behandelt und falsch verstanden gefühlt.
Mhm. Okay.
Da kann man jetzt stehen zu, wie man will. Aber das ist bei ihm ganz oft so, ich kenne jetzt ja auch erst seit 3-4 Monaten, aber das ist ein Problem oder eine Eigenschaft, die ich jetzt schon mehrfach festgestellt habe, dass er manche Sachen einfach nicht, also begreift ist jetzt ein falsches Wort, weil das stellt irgendwas in Abrede, aber er versteht das einfach falsch und kapiert dann nicht, warum Leute reagieren, wie sie reagieren, weil er denkt, es ist doch eigentlich alles klar und was möchten die denn jetzt?
Ja, in der Schule hätte man gesagt, Thema verfehlt bei einer Arbeit so, ne? Ja, die Punkte, die du aufbringst, die sind vielleicht inhaltlich nicht mal falsch, aber es ist eigentlich nicht genau das, worum es hier gerade geht.
Ja.
So, ne? Genau dieser Punkt. Aber
also nichtsdestotrotz kann ich auch im persönlichen Umgang mit Markus Anfang bisher tatsächlich nichts Schlechtes über ihn sagen.
Ja, also auch gerade jetzt hier aus den Trainingslager-Eindrücken muss ich auch sagen, das war grundsätzlich positiv sein Auftreten. Ich fand die Arbeit in Ordnung, die er hier gemacht hat. Und natürlich muss der jetzt hier auch nicht abends an der Bar rumstehen. Das fände ich auch sehr unseriös, wenn ein Trainer das macht und so. Aber die Fortuna gibt sich ja generell hier sehr fannah. Das ist ja wahrlich nicht bei jedem Club so der Fall. Und da war er jetzt auch keine Ausnahme. Also er hatte keine Scheu, sich nachmittags hier auf die Terrasse zu setzen, mit Leuten einen Kaffee zu trinken und sowas. Also intern mit seinen Co-Trainern ein bisschen was zu bequatschen und so. Darum, bei all der Kritik, die wir an ihm angebracht haben. Und
berechtigt auch.
Ja, genau. Muss ich aber auch sagen, ich finde, dass das läuft hier in die richtige Richtung. Und ja, ich sage jetzt mal auch unser aller Interesse, also gut, du bist jetzt der Journalist, aber zumindest in unser Faninteresse, dass es ja nach vorne gehen sollte, glaube ich, bringt es jetzt auch nicht weiter, klein, klein über die Person Markus Anfang hin und her zu diskutieren. Die Entscheidung ist erstmal, dass er jetzt der Trainer ist. soweit sieht das hier auch jetzt erstmal nicht verkehrt aus als Entscheidung. Und so oder so, und das ist immer im Fußball so, ist eine Binsenweisheit, entscheidet sich das jetzt in den Startspielen gegen Bielefeld, gegen Hannover. Wenn das in die Hose geht, dann haben wir all diese Diskussionen wieder. Das brauche ich euch nicht sagen, ne? Das wird so laufen. Aber
und das ist jetzt natürlich ein wohlfeiler Kommentar von mir, aber er darf sich halt diese Fehltritte einfach nicht erlauben.
Ja.
Die Angriffsflächen, also da muss er echt, die muss er reduzieren.
Und ja, da wäre auch die Fortuna gut beraten. Ich meine, sie haben eine ganze Reihe an Leuten, die für die Kommunikation hier zuständig sind, da auch, ja, ihm dann einfach ein bisschen Hilfestellung zu geben, weil er vielleicht auch noch nicht genau verstanden hat hier und da, wie die Fans dieses Vereins ticken, wie dieser Verein an sich tickt, ne? Fortuna Düsseldorf ist nicht direkt vergleichbar mit dem 1. FC Kaiserslautern oder Dynamo Dresden. Ja, wir sind alle Traditionsvereine, aber das Umfeld tickt sehr, sehr unterschiedlich durchaus. Und ich glaube, da braucht er einfach ein bisschen mehr Hilfestellung. Und das wäre dann vielleicht auch eher der Job eben von Fortuna selber, den Trainer da. Und ich fand schon, dass sie ihn, das kann man so sagen, da ein bisschen im Regen haben stehen lassen, gerade mit dieser Dresden-Sache eben, was ich ja schon gesagt habe, weil da eben nicht auch die eigene Kommunikation, ich meine, man hat so viele YouTube-Formate jetzt hier während des Trainingslagers, da kann man auch, also auch unsere Folgen sind immer nicht nur Quatsch und Blödsinn, wir reden auch schon mal ernsthaft über Dinge und das kann man da genauso machen. Jetzt natürlich nicht im Trainingslager, aber ihr wisst, was ich damit sagen möchte.
Man hätte es vorher machen können, aber das...
Man hat die Möglichkeiten, ja.
Ja.
Tja, aber also wir sind uns, glaube ich, einig, die Trainings macht einen guten Eindruck. Und die Stimmung hier ist auch grundsätzlich positiv, vielleicht mit kleinen Minuspunkten, aber das hat man immer. Und wenn die Hooligans angreifen, drückt das auch manchmal die Stimmung. Das Mannschaftshotel, haben wir ja schon gesagt, das erleben wir jetzt auch gerade. Wir hören es wirklich von vielen Leuten, es ist ein bisschen laut, der Laden. Also ich habe es von Spielern gehört, ich habe es jetzt von Verantwortlichen der Fortuna gehört. Das Hardrock-Hotel macht seinem Namen alle Ehre. Musik ist hier... Also ist hier nicht nur visuell durch diverse, auch hier in dem Raum, irgendwelche Plaketten, Platten und Kostüme zu sehen, sondern sie ist auch zu hören und zwar überall, wenn man nicht gerade auf dem Hotelzimmer ist. Das wäre jetzt für uns drei heute zu klein gewesen, darum haben wir uns hier in diese Glaskabine zurückgezogen, aber auch hier hört man die Musik, auf der Terrasse hört man sie. Ich habe nicht mal ein Problem mit der Musik, das sind halt viele alte Rockklassiker, kann ich sogar noch halbwegs mit leben, aber ist schon klar, dass es manchmal ein bisschen störend ist. Man will aber wahrscheinlich auch nicht das Gegenteil haben. Also ich habe immer diesen Eindruck, das Hotel in Österreich ist so ein bisschen genau das Gegenteil. So ein abgeschottetes, ganz ruhiges, so Spa und Fitness ist wahrscheinlich alles wunderbar und perfekt. Aber da steppt nicht gerade der Bär, ne?
Und da sind auch nicht viele Fans, weil es einfach unfassbar teuer ist.
Ja, ja. Haben wir jetzt auch erstmal nicht auf dem Schirm. Ja, müssen wir alle schon mal enttäuschen, die jetzt hoffen, dass wir das in Österreich wieder machen. Tendenziell nächstes Jahr eher nicht. Also in Österreich. Aber ja, also grundsätzlich, für mich als Privatperson kann ich damit noch ganz gut leben. Ich finde es grundsätzlich ein nettes Hotel. Mal sehen, ob Fortuna das nochmal macht. Man muss natürlich jetzt auch zu den Trainingsplätzen, wenn auch nicht weit, immer so ein bisschen fahren. In einem anderen Hotel, da konnte man immer zu Fuß gehen und so. Aber die Bedingungen grundsätzlich, glaube ich, waren ganz gut. Das Wetter außer am ersten Tag war ordentlich. Also ich glaube,
ja, aber da habt ihr ja nichts von. Das war ja unser Problem.
Das war euer Problem.
Aber das war verrückt. Also zweimal Katastrophenalarm. Vielleicht eine kleine Anekdote. Ich bin eingecheckt im Hotel, also ich bin im anderen Hotel, der Vollständigkeit halber, und genau in dem Moment, wo ich meine Türkarte gegen das Schloss gehalten habe, ging der Katastrophenalarm. Und ich hab mich so unglaublich erschrocken und habe gedacht, was habe ich denn jetzt hier schon wieder kaputt gemacht? Ich habe einfach nur meine Karte und überall um mich rum war dieser Alarm. Und dann habe ich erstmal überlegt, was ist, habe mein Handy rausgeholt, dann stand da halt auf Spanisch irgendwas mit Katastrophenalarm. Dann war auch alles wieder gut und dann, ich weiß gar nicht, da wart ihr aber, glaube ich, schon hier, dann ging das abends um halb elf ja nochmal los.
Den haben wir auch mitgekriegt, da saßen wir in der Lobby, ja, genau. Aber ehrlicherweise, wenn man dann am nächsten Tag rausgeguckt hat, es war jetzt hier nicht alles überschwemmt und zerstört oder sowas. Ja, vielleicht war es jetzt nicht hier in dem Bereich so, aber wir haben so richtig, hat man davon nichts mitbekommen von den, außer dass es halt unfassbar geregnet hat, als wir auch angereist sind und beim Training, da hat Mohaya mir auch gesagt, das war ziemlich, ziemlich spaßbefreit, dieses Training.
Ja, das war auch für uns nicht schön.
Ja, ja, für alle Beteiligten.
Aber ein Punkt noch zum Hotel hier, ich bin ja jetzt auch ein paar Mal hier gewesen für die Interviews mit Alex Jobst, Florian Kastenmeier unter anderem und noch ein paar weiteren Spielern. Genau, und also was mich am meisten stört, ist der Geruch, wenn man hier reinkommt.
Ja, okay, ich mag das.
Also warum muss denn eine Hotellobby riechen wie die Abercrombie-Filiale, die da vor, weiß ich nicht, wie viel Jahren mal in Düsseldorf eröffnet wurde?
Naja, marketingtechnisch ist das halt eine Duftsignatur.
So wie du halt im Phantasialand, wenn du da mit dem Maus au Chocolat Ride fährst, da riecht dann alles, nee, ich weiß nicht.
Andis Expertise hier. Ja,
dann riecht halt alles nach Vanille. Das ist Immersion und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding, das einfach, das versucht wird halt. Ich gehe davon aus, wir werden es vielleicht irgendwann mal rausfinden, dass in allen Hardrock-Hotels der gleiche Duft passieren wird und es ist einfach, ja, eine Immersion, eine Marketingmasche, dass du halt einfach sagst, okay, dieses Hotel riecht halt so. Ne?
Und da krieg ich wirklich die Krise.
Das geht aber von der Lobby und das geht natürlich auch auf den Gängen. Wenn du zum Zimmer gehst, sind auch in regelmäßigen Abständen solche Dispenser,
die das
in die Luft blasen. Das kann man mögen wie ich oder nicht mögen wie du, aber es ist, sag mal, die Grundidee dahinter verstehe ich.
Ich bin neutral, vielleicht rieche ich einfach nicht mehr so gut, das kann ja auch sein.
Du hast wahrscheinlich auch kein Duftbäumchen im Auto, oder?
Nee.
Ich?
Ja.
Ach so, nein,
ja.
Nein.
Ich auch nicht, aber...
Bei mir im Auto riecht's immer ganz neutral, so wie ich das gehört.
Nach Wasser, nach Dose Wasser.
Nach frischem Neuwagen und Leder.
Genau. Nee,
das nicht.
Ja, also jetzt haben wir viel über das Hotel gesprochen und über das Training und die Trainer an sich. Irgendwie dimmt das Licht hier gerade, oder? Habt ihr nicht auch das Gefühl?
Das wird schön muckelig hier.
Es wird hier ein bisschen gemütlicher gerade, naja. Aber jetzt lasst uns noch ein bisschen über die Spieler sprechen. Ich glaube, da haben wir schon ein bisschen beim Testspiel jetzt erwähnt. Wie so häufig, wahrscheinlich machst du bestimmt auch noch so einen Artikel, wird es den Gewinner- und Verliererartikel da noch geben? Du gibst jetzt sozusagen nur einen Ausblick, aber ihr müsst ihn natürlich alle noch bei RP Plus dann alle lesen.
Ja, bitte, genau, ich wollte gerade sagen, also ich muss ja jetzt überlegen, was ich sage, damit ich mein eigenes Geschäftsmodell nicht untergrabe.
Ach so,
yeah, yeah. Ich bin hier mal sehr offen. Ich gehe davon aus, dass alle Gebrabbel Rot-Weiß-Hörer treue RP-Leser sind.
Davon gehen wir alle aus und dass auch alle RP Plus haben. Und du hast ja auch einen Verfechter in Sven Mislintat, der diese Woche nicht preisgeben wollte, was bei euch im RP Plus Artikel zum Thema Christopher Olivier drin stand.
Aber hat er denn überhaupt gelesen?
Er oder wir?
Wir haben den gelesen.
Na, er hat, glaube ich, mit dir drüber gesprochen. Also er kennt den Inhalt doch sowieso, oder?
Ich weiß nicht, ob er den gelesen hat.
Ja, waren ja am Trainingsplatz, ja, auf dem Mabea Football Center und da kam dein Artikel raus und daraufhin habe ich ihn dann angesprochen, er telefonierte und ging dann so hoch und ich meine, du hattest ja geschrieben nach Informationen von Sven Mislintat auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja Sven, woran hapert's denn, was ist denn los? Dann sagt er, ja, da müsst ihr hier die Kollegen Dinkelborg.
Frag den Dinkelborg.
Naja, also mit Sven Mislintat habe ich da nicht drüber gesprochen.
Achso, wir hatten nämlich gedacht, dass du sozusagen ein bisschen Feedback von ihm eingeholt hattest und dass das deshalb seine Reaktion war. Aber über die Transfers wollte ich noch gar nicht reden, sondern wir wollten ja über die Gewinner und Verlierer sprechen und wir haben einen, ja, also Gewinner und Verlierer ist natürlich auch immer hochgegriffen, aber Spieler, sagen wir mal, die uns positiv überrascht haben. Chancellor, haben wir schon drüber gesprochen, jetzt nicht nur im Testspiel, sondern auch im Training, nicht vorbehaltlos. Also ein paar Dinge stören mich bei ihm. Er ist halt Stürmer und dieser Egoismus manchmal bei ihm, auch im Training, nervt mich in manchen Situationen. Da finde ich schon, ja, wenn du richtig gut bist, dann gibst du jetzt ab und dann macht dein Team nämlich das Tor in dem Moment. Das stört mich bei ihm, aber ohne, dass ich jetzt andere Trainings gesehen habe, aber auch da muss ich sagen, man ist ja hier nah dran, man spricht wirklich mit vielen Leuten, auch aus dem Fortuna-Umfeld und so, und die Trainingsleistungen müssen deutlich schlechter im letzten Jahr gewesen sein teilweise, sodass viele durchaus da positiv überrascht sind. Deckt sich das so mit deinen Eindrücken auch?
Definitiv und auch seine ganze Haltung und Ausstrahlung, das ist irgendwie, das ist alles deutlich positiver als noch im letzten Jahr, was mich ein Stück weit auch wundert, weil es gab ja jetzt die Bemühungen, ihn loszuwerden und das wird er ja auch mitbekommen haben, also ich denke mal, sein Berater wird mit ihm dann ja auch drüber sprechen. Und das scheint ihn aber irgendwie kalt gelassen zu haben. Im Gegenteil, also wir hatten gestern, das war auch einer der Gesprächspartner auf eurer schönen Terrasse hier.
Stimmt, haben wir gesehen.
Haben mit ihm gesprochen und haben ihn dann auch gefragt, ob irgendwas passiert ist, ob er irgendwas geändert hat. Er hat gesagt, nee, was passiert ist, es gab ein Gespräch, ich weiß jetzt nicht, wie viele, eins oder mehrere, mit Markus Anfang. Ich kenne jetzt auch nicht die genauen Inhalte, aber vielleicht ist das ein Grund, warum er sich nicht mehr irgendwie... So hängen lässt, ja, das ist schon das richtige Wort, ne? Oder ihm irgendwie so alles egal ist und er ausstrahlt, dass er eigentlich gar nicht bei Fortuna sein möchte.
Ja, es gab ja auch ein paar Spiele in der Hinrunde. Ich glaube, das 1-1 gegen Kaiserslautern war eins, da hat er die Chance von Anfang an bekommen und da habe ich mir gedacht, also das ist genau, wie man eine Chance nicht nutzt. Man lamentiert, man läuft nicht hinterher und man hat so eine negative Haltung und Grundausrichtung zu den Dingen und das hat er halt gefühlt zumindest nicht mehr. Das heißt eben nicht, das hast du eben auch schon gesagt, dass er auf einmal in der Startelf jetzt steht. Da ist sicherlich noch ein Unterschied zu jemandem wie Cedric Itten. Aber er ist nicht ganz auf verlorenem Posten, auch wenn ich den Gedanken diese Leihe abzubrechen, durchaus nachvollziehen konnte. Aber es ist halt auch, es scheitert ja auch ein bisschen an technischen Dingen. Also QPR, die Queen's Park Rangers, nehmen ihn nicht zurück. Und da er schon für uns gespielt hat und QPR in dieser Saison, bedeutet das im Klartext, dass er jetzt nicht mehr innerhalb Europas einen neuen Verein finden kann, beziehungsweise er kann nicht
spielen. Es geht nur um Leihe. Also er kann nicht nochmal ausgeliehen werden.
Ja, er kann verkaufen.
Also Queen's Park könnte sagen, Fortuna, wir machen die Leihe.
Genau.
Wir beenden das jetzt hier und verkaufen den irgendwo anders hin. Das ginge, aber man kann während einer Saison nicht zu für denselben Kontinentalverband auf Leihbasis spielen.
Ja,
irgendwie.
Okay.
Irgendwie so ist das.
Ja, beziehungsweise für zwei auf Leihbasis oder für drei.
Und
sein
Stammverein.
Ja, und darum muss er sich ja dann logischerweise auch fragen, was das alles für seine Karriere bedeutet. Wenn er jetzt hier bleibt und ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn am Ende der Saison verpflichten, ist relativ gering. Aber es ist Fußball. Naja, wir lachen, aber es ist Fußball. Ne? Und es
wenn
schon
Fortuna aufsteigt, muss er sogar verpflichtet
hast
werden.
Hast du recht, dann ist die Kaufpflicht da. Aber
das sehe ich jetzt
nicht.
Ehrlich gesagt,
sehen wir
also
eigentlich nicht.
Als größter Optimist dieser Runde, der ich wahrscheinlich bin, sehe ich das aber trotzdem nicht.
Ich glaube, das wäre auch das kleinste Problem, wenn die wirklich noch aufsteigen würden. Dann verpflichten die auch Can Zela mit Kusshand.
Ja, nee, absolut. Aber vielleicht hat er auch eben verstanden, dass es für seine Karriere unabhängig davon, wo er nächstes Jahr spielt, nicht unerheblich ist, wie er sich dieses Jahr bei Fortuna präsentiert. Denn er möchte, also bei QPR wird es für ihn kaum weitergehen, aber er möchte...
Nachdem, was ich gehört habe, definitiv nicht. Also die wollen den weder jetzt noch im Sommer eigentlich wieder zurücknehmen.
Und das würde halt bedeuten, er muss einen neuen Verein finden und das wird vor allem dann gehen, wenn er hier vernünftig noch ein bisschen
präsentiert.
Performt.
Ja.
So, und das ist vielleicht auch in dem Gespräch mit Markus Anfang rübergekommen und man sieht diesen Schritt. Also ich würde auch sagen, nach diesem Trainingslager ist Cela wieder ein vollwertigeres Mitglied des Kaders.
Und das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man hatte im letzten Jahr so ein bisschen das Gefühl, dass er durch seine irgendwie Egalhaltung auch nicht so richtig in der Mannschaft drin war. Und ich habe das Gefühl, dass sich das geändert hat. Also er wirkt auf mich wie ein vollwertigeres Mitglied der Truppe mittlerweile.
Das meinte ich auch, genau. Aber du meintest jetzt auch vor allem, sagen wir mal, auch privat ein bisschen im Umgang und aber eben auch sportlich gesehen, ne? Dass er wirklich eine valide Alternative im Sturm ist, weil er da natürlich jetzt auch Konkurrenz bekommen hat aus Jordi Paulina, ich sag immer Paulina, das ist meine große Schwäche, den wir natürlich hier jetzt im Trainingslager leider nicht so richtig beobachten konnten. Deshalb ist er wahrscheinlich weder Gewinner noch Verlierer. Das ist auch unfair, weil er halt einfach verletzt und angeschlagen war. Du hast ja auch mit ihm, glaube ich, ein Gespräch geführt gehabt. Ja. Macht ja auch einen ganz aufgeräumten und zielstrebigen Eindruck, zumindest.
Total
jetzt,
freundlich auch und irgendwie so eine gewisse niederländische
frohe Natur.
Genau, ja.
Der Akzent kommt ja auch durch. Fortuna hat ja auch ein bisschen was zu ihm veröffentlicht, ne? Da hört man das dann auch immer raus. Und wäre natürlich lustig, wenn er mit Ben Schopf für die Fortuna, für Curaçao bei der WM antritt. Aber das ist natürlich noch weit hin. Aber ich wollte das eigentlich auch jetzt nur nennen, weil wir ihn sportlich jetzt noch nicht einschätzen können, dass er aber natürlich auch für Cela bedeutet, du musst aufpassen, wenn du in den Kader dieser Mannschaft möchtest. Wenn du keine Leistung zeigst, dann könntest
du Nummer drei
deutlich mehr auf der Tribüne sitzen. Und auf der Tribüne findet man nun wirklich keinen guten Verein.
Trotzdem muss man natürlich aufpassen. Also Jordi Paulina war vor 2 Jahren in der 4. niederländischen Liga, kommt jetzt aus der 4. deutschen Liga. Also ich glaube, da tut man dem Jungen auch keinen Gefallen mit, wenn man jetzt erwartet, dass da irgendwie jetzt ein neuer Cedric Itten verpflichtet wurde.
Nein, das auf jeden Fall nicht. Aber Mislintat wird auch klar sein, dass es gerade nicht die Zeit ist für Perspektivspieler, sondern wir brauchen Spieler, die uns zeitnah helfen. Und ich glaube, weil er den Spieler ja auch gut kennt, das sieht er schon in ihm. Ich glaube nicht, dass die Idee ist, der soll übernächstes Jahr oder im Laufe der nächsten Saison irgendwann mal was liefern. Aber natürlich ist er kein Heilsbringer. Das wäre komplett unrealistisch, das zu erwarten. Andererseits kann man aber natürlich auch immer sagen, Spieler wie Egoli oder Sima Suso, die haben vor kurzem auch noch in der 4. Liga gekickt. Oder Sima Suso sich letztes Jahr bei Rostock bei der Leihe in der 3. Liga nicht sonderlich in Szene setzen können. Und jetzt sind sie im Grunde Stammspieler bei Fortuna und das vollkommen zu Recht. Darum, möglich ist immer sehr viel, aber so richtig sportlich valide einschätzen kann man ihn einfach noch nicht.
Mein Punkt, der kommt auch ein bisschen daher, weil, also da nehme ich mich auch gar nicht aus der Verantwortung. Wir saßen im Sommer alle im Trainingslager, haben gedacht, boah, Rasmussen, boah, Ella Susi. Und unsere Erwartung, also auch meine persönlich jetzt, die war viel zu hoch.
Ja, also, bei uns natürlich auch.
Die war viel zu hoch im Nachhinein und das ist auch ein Ding, ein Punkt, den ich Klaus Allofs gebe, dem ich ihm auch mehrfach in den Gesprächen gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, sie haben sich getäuscht, sondern ich habe immer gesagt, alle haben sich getäuscht.
Ja, ja, klar. Nur am Ende hat er die Kommunikation eben auch in diese Richtung geleitet und natürlich auch dadurch den Druck erhöht. Auf der einen Seite kann man natürlich auch verstehen, ich finde es immer albern, wenn man sagt, oben mitspielen und du hast gerade den Etat nochmal ein bisschen erhöht und sonst sowas, obwohl du die letzten 2 Jahre schon dran gekratzt hast. Irgendwie ist es auch realistisch. Auf der anderen Seite, und das habe ich auch immer gesagt, fand ich das Bild von Daniel Thune, und das kommt eher von Thune, dieses All-In, das hat nicht so richtig gepasst, weil All-In ja auch im Poker immer bedeutet, ja, alles oder nichts, also sonst bin ich raus, so nach dem Motto.
Wie es am Ende sowohl für Daniel Thune als auch für Klaus Allofs gelaufen ist.
Also so gesehen, das war das Bild schon passend, weil das hat das der Drohkulisse geholfen? Sicherlich nicht. Ne? Und also da war auch Thune nicht ganz unschuldig, ne? Weil er das ja auch ein bisschen so dargestellt hat, dass ihm das nur alles aufs Brot geschmiert wurde. Das ganz so war es nicht, aber Allofs hat dann ja selber auch gesagt, es wäre medial gekommen und das ist totaler Quatsch. Das lässt sich nachweisen. Auch Alexander Jobst hat, glaube ich, vor der Saison im Interview das so rausgegeben. Also
ja, es war schon eine bewusste Entscheidung von Fortuna auf der höchsten Ebene, das so zu machen. Und wenn ich mich jetzt mal so in die Schuhe vom Vorstand oder von den Vorstandsmitgliedern reinstellen und das mal aus deren Perspektive betrachte, ich finde es jetzt auch nicht. Natürlich war es am Ende ein Fehler und sowas fällt dir in 99% der Fälle auf die Füße. Das beste Beispiel haben wir jetzt gesehen. Ich fand es aber nicht grundsätzlich falsch, weil irgendwie musst du ja einen Verein, der sich in den letzten Jahren immer auch damit zufrieden gegeben hat, irgendwie, ja, Vierter ist doch gut und langfristig wollen wir in die Bundesliga und Fünfter und Dritter und alles in Ordnung, musst du irgendwann auch mal irgendwie einen Impuls setzen oder ein Signal senden, so Leute, jetzt sind wir so weit eigentlich und jetzt müssen wir auch mal ein bisschen selbstbewusster werden, dass das am Ende so in die Hose geht, hätte man vielleicht war wahrscheinlich sogar klar.
Ja.
Aber das Mittelfristige muss ja irgendwann eine Umsetzung erfahren. Ne?
Genau, und den Gedanken dahinter fand ich nicht verkehrt und finde ich nach wie vor nicht verkehrt.
Genau, das wollte ich eben auch sagen. So, ne, dieses Rumeiern, das ist halt auch unglaubwürdig. Aber man hätte die Nuancen in der Kommunikation hätte man anders setzen müssen, um eben diese Druckkulisse nicht so groß werden zu lassen. Naja, und wenn die
Oder man hätte es einfach erklären können. Also genau das, was ich jetzt gerade, ich weiß jetzt nicht, aber doch, also das muss jetzt nicht wortwörtlich so sagen, wie ich das jetzt gesagt habe, aber man hätte es immer wieder so einstreuen können. Natürlich nicht nach dem Motto, ist ja alles, wir fühlen uns alle viel zu wohl und wir müssen jetzt mal ein bisschen neuen Schwung in den Laden bringen, aber nach dem Motto, das und das und das ist alles passiert und jetzt müssen wir es mal angreifen und die letzten Jahre waren gut, aber wir wollen besser werden und es kann aber immer passieren, dass es nicht klappt und dass wir vielleicht Vierter wieder werden, dass wir Fünfter werden, dass wir Zehnter werden zur Hinrunde. Also dass jetzt die Hinrunde auf Platz 16 beenden, das hätte ja niemand in seinen schlimmsten Träumen für möglich gehalten.
Wäre auch eine sehr, also das, da geht es ja auch mal um realistische Einschätzungen von Mannschaftsstärken und Kadern und Individualqualität. Und natürlich haben wir gnadenlos so sehr underperformed. Aber ich erinnere mal an so eine Hinrunde, wo auch Borussia Dortmund unter Jürgen Klopp auf Platz 18 war. Und am Ende ist es natürlich nicht so ausgegangen und es kann schon mal vorkommen im Fußball, aber das war natürlich nicht realistisch vorherzusehen. Ne? Ja.
Aber trotzdem, ich fand den Punkt jetzt nicht falsch. Es war nur nicht gut genug gelöst.
Nee, und nicht gut genug kommuniziert, genau.
Genau.
Das ist ein Problem, was sich ein bisschen durch diese Hinrunde leider gezogen hat. Das haben wir ja auch schon und hast du ja auch schon so ein bisschen herausgearbeitet. Ja, weitere Gewinner. Ich hätte noch einen, aber ich frage auch mal in die Runde. Ich will ja nicht immer alles vorgeben.
Nee, ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich relativ einig, dass Satoshi Tanaka einer der großen Gewinner dieses Trainingslagers ist. Ja. Er hat uns von der ersten Trainingseinheit gut gefallen. Wir haben ja verschiedene Dinge hier eingeführt in unserem Podcast. Neben dem Ulfometer auch den Wuselfaktor.
Ja.
Und der Wuselfaktor ist sehr hoch. Und das hat sich auch heute im Testspiel wieder gezeigt. Ne? Ja. Also das hat Tobi jetzt eben schon gesagt. Gute Balleroberungen, giftig, spritzig, gute Antizipation. Also insgesamt ein Spieler, bei dem ich aktuell glaube, dass er uns da durchaus weiterhelfen kann.
Ja, macht auch einen netten Eindruck. Ich habe ihm eben noch zur Beruhigung gesagt, nach unserem Hooligan-Angriff, den wir alle überlebt haben, dass das halt eben nur, also auf Englisch habe ich es ihm gesagt, er hat es auch verstanden, dass das in Deutschland ganz anders ist, dass das nur in Spanien so ist. Da war er beruhigt.
Es sei denn, die Fans kommen aus irgendwelchen Nebelwänden und beschmeißen Züge.
Ja, das wird er noch kennenlernen.
Das sind andere Themen.
Genau, ansonsten haben wir zu ihm schon viel gesagt, aber ich glaube, den werden wir gegen Bielefeld in der Startelf sehen. Da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Und ja, man muss auch sagen, da scheint Mislintat ein gutes Händchen bewiesen zu haben. Es gab so ein bisschen in Fortuna-Umkreisen die Diskussion, ah, ist das vielleicht ein Transfer, den eigentlich Alofs und Weber vorbereitet haben, aber du schüttelst schon mit dem Kopf. Und mein Gefühl sagt mir auch, das ist ein Transfer. Es wurde, ich glaube auch bei euch, ich glaube, hatte Björn Bogerding das noch erwähnt, dass er ja schon bei der Präsentation im Aufsichtsrat konkrete Vorschläge gemacht hat. Und mein Gefühl sagt mir, da hat er Matchmetrix mal angeworfen und Tanaka als Vorschlag mitgebracht. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich auch sehr viel Eindruck gemacht.
Aber ich glaube nicht nur das. So wie ich jetzt gehört habe, ist Satoshi Tanaka offenbar beim selben Berater wie Wataru Endo und noch so ein paar andere Japaner, die Mislint hat nach Dortmund und Stuttgart geholt hat. Also da ist irgendwie...
Hat er mal gefragt, habt ihr da nicht noch einen?
Sicher auch Datenscouting, das ist ja auch was der Aufsichtsrat vom neuen... Also was ganz klar im Profil war, als sie den neuen Sportvorstand gesucht haben. Aber ich glaube, dass da auch so ein bisschen so eine kleine Japan-Connection von Mislint hat zu dieser Agentur am Ende den Weg geebnet hat.
Ja, und natürlich spielt auch bei sowas immer die Vergangenheit jetzt auch von Fortuna eine Rolle. Tanaka ist ja auch ein bisschen in Europa groß geworden. Das wird er auch natürlich auf dem Schirm haben. Er sieht also, ja, dass in Düsseldorf kann ich es auch schaffen, mich in der Nationalmannschaft zu etablieren, etc. Plus, es gibt halt die große japanische Community. Das macht, man darf das halt nicht unterschätzen, ne? Wenn man vom anderen Ende der Welt kommt. Das macht es dann auch einfacher, kulturell hier ein bisschen Fuß zu fassen. Natürlich, ne, nicht so sehr, aber ich finde, also gerade im Englischen scheint er gar nicht so schlecht zu sein, wenn man sich so mit ihm unterhält, auch wenn ich es heute nur kurz gemacht habe, aber er hat das schon verstanden, was ich ihm da gesagt habe und so. Also das ist ja schon mal gut, was ja auch nicht immer automatisch ist, wenn jemand aus Japan kommt zum Beispiel. Also von daher sehe ich, glaube ich, ohne dass er jetzt hier schon tief integriert ist im Team, das ist, glaube ich, schwer wegen der Sprache, aber ich glaube auch, da haben wir einen guten Griff gemacht, ist so mein Gefühl.
Ich hoffe einfach, dass es nicht so lange dauert wie bei Ao Tanaka, bis man da mal wirklich sieht, was der wirklich kann.
Also ich fand, bei Tanaka hat man die Ansätze immer gesehen, aber du hast schon recht, die Explosion, die Leistungsexplosion kam nach anderthalb Jahren. Ne? Dann wurde er zum herausragenden Spieler auf dieser Position in der zweiten Liga. Und vielleicht kommt es ja was früher, aber auch hier gilt die Regel, die Pflichtspiele zählen, und da müssen wir eben jetzt schauen, was da so kommt. Hast du sonst noch Gewinner, also bei den Spielern so auf dem Zettel, wo du sagen würdest, den würde ich noch herausheben? Jetzt hier, auch im Training?
Ich glaube, wer auch bei den Verantwortlichen ganz gut im Kurs ist, ist Hamza Anhari. Also,
ja, okay.
Das habe ich jetzt auch schon von ein paar Richtungen gehört, dass die Zufriedenheit mit dem wohl sehr groß ist. Und ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen, weil das ist schon ein richtig guter Offensivspieler. Sein Problem ist und war vor allem sein Körper. Also
die Verletzungen, vor allem in der Hinrunde jetzt.
Genau, und Hamza Anhari hat halt das Problem, sein Körper hält den Belastungen des Profifußballs, vierte Liga, / zweite Liga, da war er jetzt ja immer so zwischen den Welten unterwegs, noch nicht stand. Ja. Also wenn das anders wäre, dann oder gewesen wäre, glaube ich, dass er A, längst einen Profivertrag hätte und B, auch schon viel mehr als seine, ich weiß jetzt nicht, wie viel sind, aber 1, 2, 3 Kurzeinsätze.
Genau. Aber ja, da bin ich total bei dir. Er ist mir persönlich auch in der Sommervorbereitung schon sehr positiv aufgefallen. Da fand ich ihn in den Testspielen immer stark, wenn er reinkam. Und das hat er jetzt hier im Training durchaus fortgeführt. Also da gehe ich gerne mit bei dir. Jetzt muss ich auch gucken, was seht ihr da?
Nö. Die Mannschaft macht sich, glaube ich, gerade auf dem Weg zum Mannschaftsabend.
Ja, genau.
Ach so. Mislint
ist gerade vorbeigegangen, Stuff und sowas. Ja.
Ach so, der ist heute.
Ja,
ja, also würde ich auch sagen, da würde es mich dann nicht wundern, wenn wir Anhari ein bisschen häufiger sehen. Jetzt in der Hinrunde zuletzt gegen Dresden wurde mal eingewechselt, wo Anfang alle Offensiven am Ende drauf warf. Also da sollte man sich nicht wundern, wenn man ein Mehr von Hamza Anhari sieht, und das kann nicht so verkehrt sein.
Ich glaube, es liegt einfach an ihm und daran, wie sein Körper mitspielt.
Ja, nee, genau, würde ich mitgehen. Körper mitspielen ist vielleicht auch ein gutes Stichwort noch bei Christopher Lenz. Ich fand, wenn er, und er wurde auch im Training hin und wieder ein bisschen geschont, aber ich fand, wenn er zum Einsatz kam, hat man zumindest andeutungsweise ein bisschen gesehen, dass er uns Fitness vorausgesetzt wirklich helfen könnte. Gerade mit, sagen wir mal, der dünnen Personaldecke auf der linken Außenverteidigerposition. Was mir vor allem bei ihm auffällt, das kann man dann auch manchmal vielleicht schon als zu viel sogar werten, aber er ist verbal sehr aktiv auf dem Platz und im Training. Und das ist etwas, was der Mannschaft hier und da ein bisschen fehlt. Da habe ich heute auch sehr, sehr mal so in so einem richtigen Spiel drauf geachtet. Da fand ich zum Beispiel Tim Oberdorf deutlich aktiver als im Training. Training hatte ich das Gefühl, immer sagt der Oberdorf auf dem Platz auch mal was. Aber nee, er hat schon die Kette so ein bisschen delegiert. Aber bei Lenz fällt es mir sehr auf. Natürlich auch qua seiner Erfahrung, die er hat. Ich tue mich tatsächlich auch ein bisschen schwer mit Muslia als linkem Schienenspieler. Ich sehe ihn in der Mitte logischerweise viel stärker, haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Auf der anderen Seite will ich aber gerade Schinter und Simasuso auch gar nicht rausnehmen. Und dann haben wir irgendwann das Dilemma, ja, irgendwo müssen sie halt alle spielen. Und zumindest defensiv hat das gegen Fürth und in Elversberg übrigens auch schon sehr gut gemacht. Auf links in Elversberg hat er den offensiven linken Spieler, das war ja die alte 4-4-2-Taktik, dass wir ohne Ball immer zur Fünferkette zurückgerückt sind. Da hat er, was ich im Nebel gesehen habe, ein paar sehr gute Zweikämpfe da auf der Seite geführt mit sehr viel Intensität. Also da muss man ein bisschen abwarten. Aber ich will damit sagen, also Christopher Lenz hat viel trainiert, hat sich nicht verletzt und vielleicht sehen wir den auch ein bisschen häufiger in der Rückserie. Und wenn, dann glaube ich, könnte uns sportlich sowas helfen.
Ich finde vor allem, also ja, da bin ich voll bei dir, sehr kommunikativ. Also auch, wir standen ja bei den Trainingseinheiten jetzt an dem zweiten Trainingsgelände immer da an der Ecke, wo die Spieler in die Kabine sind, um ihre Schuhe zu wechseln. Mhm. Und der ist ununterbrochen am Reden. Ja, also ganze Zeit ist er am Erzählen.
Radio Lenz.
Ich glaube, da ist auch niemand sicher vor. Egal, wen er gerade hat. Ja. Und dann bespricht er irgendwelche Situationen. Und also unbenommen, eine große Qualität ist einfach sein linker Fuß. Also was er da heute wieder für Flanken geschlagen hat.
Genau.
Das ist schon gut.
Ja, ja. Und das fehlt uns auch ein bisschen, ne, bei aller, sagen wir mal, Heimatliebe von Emma. Aber es kommt bei seinen Flanken wirklich sehr wenig rum. Ne? Da gab es auch heute ein paar wieder im Spiel, die kommen nicht gut immer. Und das ist ein Problem. Schaut man auf die Statistik, Fortuna schlägt sehr viele Flanken. Aber schaut man auf die Torausbeute, dann sieht man aber nur wenig Gute. Denn wir haben in der Mitte mit Itten einen, der, wenn er eine Flanke bekommt, die normalerweise auch verwandelt.
Heute ja auch. Und vor allem von Muslias Seite. Also da ging ja jede Flanke fast entweder ins Tor aus oder Richtung Außenlinie auf der anderen Seite.
Ja gut, dass er es besser kann, das wissen wir. Aber ja, das wäre noch vielleicht so einer, also Christopher Lenz, den ich vielleicht noch als Gewinner mit reinwerfen würde, auch wenn wir ihn jetzt noch nicht in der Startelf erwarten sollten. Aber vielleicht kann er in der Rückrunde ein bisschen mehr zeigen, in ihm steckt.
Kommen wir jetzt auf die dunkle Seite.
Ich würde auch sagen, gehen wir zu den Verlierern, es sei denn, wir haben noch irgendwen, den ihr unbedingt nennen möchtet.
Nein.
Oder also Verlierer, ja, wo zumindest bei den Spielern...
Verlierer ist ein starkes Wort.
Ja, aber
ne?
Trotzdem, wo man ein paar negative Eindrücke gewonnen hat. Und ich glaube, dann kommen wir an einem Namen nun wirklich nicht vorbei.
Und ihr habt mich noch dafür kritisiert.
Ja, vollkommen zu Recht.
Wir reden natürlich über Anouar El Assoussi. Und ich bin nach wie vor, also du hast schon die Trainingsleistung auch stark kritisiert. Ich habe es nicht so gefühlt wie du. Also was man aber natürlich sagen kann, er war relativ häufig in der eben Herausforderer, in der Nicht-Startelf. Und er hat jetzt allerdings dann auch nicht so trainiert wie jemand, der zeigt, ich gehöre hier aber eindeutig nicht hin, sondern er hat sich dann vielleicht eher, also ich würde nicht sagen hängen lassen, aber zumindest mal so diesem Trott der anderen, ne, er hat so gespielt wie Tim Breithaupt. Nein. Ja, aber nein, was ich damit sagen wollte, also ja, sportlich ist er ist unser Hinrundenspieler ja bei Grabbel geworden und hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können, aber natürlich hat er da einen starken Konkurrenten bekommen mit Tanaka. Man kann sich aber auch immer fragen, können die beiden nicht auch irgendwie zusammenspielen? Vielleicht müssen beide aber auch strategisch irgendwie noch so ein bisschen, ich habe das Bild verwendet, die beiden Hunde müssen an die Leine. Es braucht einen dahinter, der die vielleicht auch so ein bisschen führt. Gerade bei El Assoussi, wenn man etwas an ihm kritisieren möchte, ist, dass er bei aller Intensität, die er bringt, manchmal etwas ziellos in seinem Spiel wirkt. Und das ist etwas, was Tanaka so nicht hat. Da das sehe ich, ist ein Vorteil bei ihm. Aber dazu kommen natürlich auch so die Art und Weise, wie sich El Assoussi, ja, und das können wir auch ein bisschen bestätigen, hier so im Teamhotel gibt es schon sehr isolierter Typ, hängt viel mit Muslia rum.
Nur eigentlich. Ich wusste das gar nicht. Also wir sind ja auch mit der Mannschaft hingeflogen und die haben nebeneinander gesessen, die haben am Gepäckband nebeneinander gesessen, die haben hier, glaube ich, auch zusammen ein Zimmer. Ich weiß, aber jetzt kein Quatsch erzählen.
Die hängen auch sehr viel auf der Terrasse einfach.
Die kommen zusammen zum Training, die kommen zusammen aus der Kabine.
Ja. Und es
das
war
ist mir vorher
mich,
gar nicht so aufgefallen. Also ich weiß auch nicht, seit wann das der Fall ist.
Vielleicht, Bromance.
Ja, man weiß es nicht. Und heute fand ich es dann auch so ein bisschen bezeichnend. Man darf solche Dinge nie überinterpretieren. Aber am Ende gab es so ein bisschen Abschlagen, Abklatschen der Mannschaften auch untereinander und so. Aber wer einfach in die Kabine ging, das war El Asusi, ne? Der hat da nicht partizipiert. Er wirkt auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es in der Hinrunde so in der Mannschaftsdynamik war, aber er wirkt auch nicht so. Ich will jetzt nicht sagen, dass er nicht integriert ist, er ist jetzt schon ein paar Monate hier, aber er steht so ein bisschen außerhalb, habe ich so das Gefühl. Vielleicht ist er aber auch so vom Charakter her der Typ, das gibt es ja manchmal eher so die Eigenbrötler, ne? Klar, jetzt hat er mit Muslia einen. Bei Muslia hat man aber nie so den Eindruck gehabt, dass er so immer sein eigenes Süppchen kocht. Und ja, ich glaube, also ne, diese Körpersprache, man könnte halt ein bisschen meinen, er ist ein bisschen beleidigt, dass Tanaka da ist.
Ja, und ich verstehe es halt auch überhaupt nicht, weil zum Spieler der Hinrunde würde ich ihn jetzt, also da gehe ich nicht ganz mit, aber...
Wär's bei dir kurz eingeworfen? Also, ich sag mal so, die Auswahl ist jetzt auch nicht gigantisch, ne? Sei mal fair.
Ja, jetzt habt ihr mich auf den falschen Fuß erwischt.
Ja. Kastenmeier wäre ein bisschen
war's, also, genau. Also
und der hat auch schon bessere Halbserien gehabt. Die waren nicht schlecht, aber
auch Fehler. Ne?
Genau.
Also Elversberg.
Auch Leute wie Tim Oberdorf, ne, hat auch seine schwachen Momente gehabt, die man so nicht kannte. Es war gar nicht so einfach. Cedric Itten kann man nennen.
Ja, das wäre jetzt der Name, den ich wahrscheinlich nennen würde.
Aber du würdest jetzt auch nicht sagen, es ist absurd, ihn da zu wählen.
Nein, definitiv nicht.
Ich würde Itten und El Asusi waren die zwei Transfers, die wirklich vorbehaltlos eingeschlagen sind im Sommer.
Ja.
Aber man muss ein bisschen beobachten, wie diese Geschichte jetzt da tatsächlich weitergeht, weil das ist natürlich nicht die Reaktion, die man von einem Fußballprofi erwartet.
Und da habe ich gerade angesetzt, er macht gegen Fürth irgendwie sein wahrscheinlich bestes Spiel. Also er hat ja auch in 16 Spielen in der Startelf gestanden, nur in Dresden war er gelb gesperrt.
Genau.
Und eigentlich ist, also alles natürlich nicht gut, aber Fortuna kommt gut aus dem schlechten Jahr raus.
Ja.
Der Sieg ist geschafft, er macht sein bestes Spiel der Hinrunde und also die ersten beiden Trainingseinheiten in Düsseldorf habe ich nicht gesehen und dann im Regentraining hier ist es mir auch nicht aufgefallen und dann als dann die Sonne rauskam und ich habe das dann beobachtet und habe gedacht, also was ist denn jetzt passiert? Also wie kann denn jemand, der eigentlich mit so einer Brust hier auftreten muss, jetzt plötzlich irgendwie die Schultern hängen lassen, überhaupt keine positive Ausstrahlung mehr haben? Also das ist tatsächlich sehr merkwürdig und ich glaube auch, dass das vom Trainerteam und hinter den Kulissen gerade sehr genau registriert wird.
Ja, das würde ich so bestätigen auch. Also wir sind halt ja auch gerade nah
Eindrücke,
dran. Ne?
Ja.
Wir halten es einfach mal so. Also das ist wirklich der Aspekt, das ist die größte Sorge, die ich aus dem Trainingslager gerade mitnehme. Ne? Das Thema El Asusi. Ich behaupte auch, es gibt auch eine Möglichkeit, El Asusi und Tanaka in dieser Mannschaft. Jetzt nicht zwingend nach den aktuellen Eindrücken, aber es gibt ja überhaupt keinen Grund aus seiner Sicht, den Kopf hängen zu lassen. Ich glaube auch, wenn er anders trainiert hätte, dann hätte er anfangen versucht, es anders zu lösen. Aber im Moment sorgt er selber dafür, ne, dass es für ihn nicht gut aussieht. Und das ist natürlich super schade.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass langfristig ist es auf so ein Dreier-Mittelfeld hinauslaufen wird mit Tanaka, El Asusi und Appelkamp und Suso eher auf die linke Seite
gut möglich
rausgeht. Also entweder als klassischer Linksverteidiger in der Viererkette oder eben diesen Schienenspieler-Part übernimmt. Aber bei ihm ist halt noch irgendwie als Außenspieler die Defensive ein bisschen die Problemzone.
Das stimmt. Dafür hat er die Ballsicherheit, ne, die ja wirklich gut ist bei ihm. Und
aber auch Rechtsfuß, ne?
Linksfuß.
Linksfuß.
Wir haben ihn jetzt nicht bei den Gewinnern genannt. Er ist einer der Gewinner der Hinserie, das kann man definitiv sagen. Bei Sima Suso, nur um vielleicht einen Satz noch dazu zu sagen, wir haben es auch, glaube ich, eingangs schon erwähnt, er hat diese guten Eindrücke hier auf jeden Fall bestätigt.
Ja.
Kann auch ein bisschen Klavier spielen, aber Muslia spielt besser am Klavier, das können wir auch sagen. Sima Suso traut sich aber auch nicht so sehr. Er spielt immer nur dann, wenn wenig Leute in der Lobby sind.
Aber was ich bei Sima Suso sehr merkwürdig fand und das, also das hat mich auch wirklich, also da habe ich wirklich gedacht, was machst du denn jetzt hier? Das war im Spiel gegen Fürth, er hat eine unfassbare Lockerheit, Ballsicherheit, Bälle gefordert, links gedreht, rechts gedreht, gute Kontakte und irgendwann macht er so einen FIFA-Trick rechts, also von der Pressetribüne aus rechts unten an der Seitenlinie irgendwie.
Ich kenne den Ball jetzt zurücklegen und dann geht
der Ball ins Außen.
Wir waren ja auch da am Mittelkreis in dem Spiel.
Stimmt, ihr wart in der VIP-Loge.
Richtig.
Und ich denke mir so,
was ist
du bist, ja, ne, du bist auf einem richtig, du bist auf einem richtig guten Weg gerade. Und das Einzige, was du jetzt nicht machen darfst, ist jetzt hier irgendwie einen Arroganzanfall kriegen.
Ja, ja.
Und ja, da habe ich ein bisschen Bedenken, dass der wirklich kontinuierlich es schafft, auf dem Boden zu bleiben. Davon wird, glaube ich, auch viel abhängen.
Sagen wir es umgekehrt, das ist einer, den man auf jeden Fall da als Trainerteam, als Mannschaft ein bisschen im Auge behalten sollte. Ich traue es ihm aber zu, weil eigentlich kommt er hier sehr humble rüber als Typ. Also
ja, ich glaube auch nicht, dass er neben dem Platz abhebt, aber sowas sollte er in seiner aktuellen Situation erst recht nicht machen.
Ja, nee. Oder es sollte klappen.
Ja, ja gut, wer Erfolg hat, hat immer recht.
Ja. Das stimmt natürlich. Ja, aber also El Arsouzi, da sind wir sicherlich ja alle ein bisschen besorgt, wie das jetzt weitergeht, weil das ist natürlich auch ein Unruhethema, keine Frage. Und da müssen wir schauen, ob uns das die nächsten Wochen jetzt ein bisschen begleiten wird und wie sich das entwickelt.
Da wird es natürlich jetzt auch auf Sven Mislintat und Markus Anfang ankommen. Die sind jetzt in der Verantwortung, das zu regeln, dieses Thema zu moderieren.
Ja, richtig.
Ja, aber ansonsten, habt ihr noch andere Namen, wo ihr sagen würdet, für euch sind das so ein bisschen die Verlierer hier?
Ich weiß nicht. Ich habe so, also wir haben ja gestern mit Eva so ein bisschen besser, schlechter, gleich gespielt. Und wenn ich jetzt überlege, also ich habe so Tim Breithaupt tatsächlich irgendwie noch so in meinem Kopf.
Es tut mir leid, dass er bei mir auch auf dem Zettel ist. Wir wollen auch jetzt hier keinen Tim Breithaupt
Bashing betreiben. Nee, überhaupt gar nicht. Aber
er kommt halt aus der Verletzung ja zurück und ist dann im Training.
Ja, und irgendwie, es wird leider nicht besser. So, ne? Also das hätte ich mir ja gewünscht. Und wir haben auch, wer unseren Podcast intensiv verfolgt, wird das auch wissen, dass wir die Auftritte, die er hatte und auch in der Halbjahresbilanz durchaus kritisch da unterwegs waren. Und ich sehe aktuell leider tatsächlich nicht so richtig den Impuls, warum es denn jetzt wieder besser werden sollte, warum man ihn vielleicht aufstellen sollte. Jetzt sind die Plätze im Mittelfeld, haben wir ja auch schon drüber diskutiert, etwas überladen. Da freue ich mich grundsätzlich für das Trainerteam, dass es da die Möglichkeit hat, aus den Vollen zu schöpfen. Aber möglicherweise deswegen vielleicht sogar noch ein bisschen. Eigentlich müsste er der Beleidigtere sein als El Arsouzi, weil ich sehe seine Startelf-Chancen auf jeden Fall jetzt auf Sicht eher schlechter als die von El Arsouzi.
Da bin ich komplett bei euch. Den hätte ich jetzt auch noch in den Raum geworfen, weil er ja auch nichts macht, um sich irgendwie ins Schaufenster zu stellen. Und ich erinnere mich noch an eine Szene, das war noch auf dem anderen Trainingsgelände.
Ja, ich weiß genau, worauf du hinaus willst,
wo ich kann jetzt nicht mehr genau die Worte zusammenkriegen, aber wo Markus Anfang ja auch relativ deutlich gesagt hat, Tim Breithaupt, ich höre dich nicht.
Exakt, das hat er gesagt, ja.
Und ja, das ist natürlich, ich weiß gar nicht, ob das Daniel Thun noch war oder Markus Anfang schon. Irgendeiner von den beiden hat mal gesagt, er ist eher so der stille Chef im Mittelfeld. So ja, er ist halt gar kein Chef im Mittelfeld.
Genau, und ich behalte die 6.
Still stimmt, Chef nicht.
Richtig, ja, genau. Ja, und ich halte die 6 halt für so eine Position, die halt so neuralgisch ist. Da muss gesprochen werden. Das ist vielleicht auch natürlich eine Schwäche bei Tanaka und bei El Arsouzi, die beide sprachlich und verbal auf dem Platz auch nicht die lautesten sind. Aber wenn du dann halt einen Breithaupt noch dahinter hast, wie jetzt lange Zeit auch in der Hinserie, dann erwarte ich von dem, dass der ein bisschen Kommandos gibt etc. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, der hat nichts getan, um in die erste Elf zurückzukommen, hat jetzt mehr Konkurrenz, denn Sotiris Alexandropoulos ist auch zurück. Ich finde, auch er ist nicht so auffällig im Training gewesen, aber bei ihm würde ich der Fairness halber sagen, er ist jetzt auch wirklich monatelang ausgefallen. Und darum würde ich, sage ich mal, ihnen noch so den Welpenschutz.
Oder auch mit der viel schwereren Verletzung.
Mit der viel schwereren Verletzung würde ich das sagen. Aber also die beiden sind schon sehr stark hier mitgelaufen und haben überhaupt keine Hauptrollen in irgendeiner Form gespielt. Darum ihn vielleicht mit Abstrichen würde ich da so nennen. Ja, in der Abwehr.
Ich hätte noch einen Verlierer. Keinen faktischen Verlierer, aber einer, der unter Umständen zum Verlierer werden könnte, irgendwie in ein, zwei Wochen, und zwar Jesper Dahlert.
Ja.
Weil ich bin auch generell relativ kritisch gegen Jesper Dahlert. Man muss sagen, nach den ersten Eindrücken, die ja wirklich katastrophal waren, hat er sich ein bisschen gefangen.
Genau. Aber es gab auch immer wieder Rückfälle. Ich erinnere nur ans Viertspiel, dieser Elfmeter, wo man einfach ansonsten von ihm absolut souveräne Leistung sich dann nochmal kaputt macht. Und solche Momente hatte unfassbar viele. Ne?
Ja, und wenn er jetzt durch seine Gelbsperre, ist er ja gegen Bielefeld raus. Und wenn das gut funktioniert, sehe ich da keinen Anlass, einen von den drei anderen für ihn auf die Bank zu setzen. Und der hat
gerade
auch so
Ingoli nicht, ne? Auch noch einer der Gewinner der Hinserie, der auch sehr fehlerfrei einfach agiert und allein seine Kopfballstärke, die einfach noch mal größer ist als die
er
von
Er muss
Dorland.
Ja nichts machen, um ein Kopfballduell zu gewinnen. Ja. Er muss ja einfach nur da stehen, wo der Ball hinkommt.
Richtig. Und dann ist aber auch noch schnell und beweglich. Das ist nämlich der kleine Unterschied zu Dorland.
Ja.
Ingolis Profil ist einfach noch kompletter.
bei ihm fehlt halt noch brutal die Erfahrung. Das merkt man auch manchmal, wie er sich so bewegt in den Spielen und was er für Entscheidungen trifft. Aber es ist ja ganz normal. Aber bei Daland auch, er hat auch so eine Haltung nach dem Motto, ich bin hier, Gott weiß wer, macht im Training unheimlich viele Fehler und sucht dann aber die Schuld oft auch bei den anderen.
Das ist etwas, was uns übrigens auch schon in den Spielen aufgefallen ist. Ich greife da immer gerne die Szene gegen Schalke kurz vor Schluss raus, wo er links am Strafraum vom Fortuna einen Schalker Spieler umsäbelt und dann zu dem hingeht und ihn beschimpft, dass er da eine Schwalbe gemacht hätte, wo du in jeder Wiederholung siehst, Junge, du hast die komplett gerade weggeflext, schleich dich
ja, einfach. Oder in Elversberg gab es auch so eine Situation, wo er einen weiten Ball spielt auf die linke Außenbahn, der nie im Leben von einem dort ansässigen Spieler erreicht werden kann und dann sich auch aufregt, so ja, warum läuft denn keiner? Naja.
Genau. Und im Training war jetzt die Tage eine Situation in einem von den Kleinfeldturnieren. Er läuft da an, den ballführenden Gegner am gegnerischen Tor, macht irgendwelche Mätzchen, streckt sein Bein aus und so. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Gegner war, aber der macht eine Tempoverschärfung nach links zur Außenlinie, eine Tempoverschärfung nach vorne zum gegnerischen Tor und dann ist der Ball halt drin.
Ja, ja. Nee, also da muss ich auch sagen, auch im Training, da fand ich jetzt nicht irgendwie, dass er was vermittelt hat, wo man sagt, ja, Dolland steht auf jeden Fall in der ersten Elf. Das würde ich jetzt auch nicht so sehen. Was machen wir eigentlich mit Jordi de Weijs, ohne dass wir ihn jetzt irgendwo einordnen? Aber ich finde, der präsentiert sich ja grundsätzlich hier auch sehr, sehr gut. Und das ist wirklich einer, der auch total integriert ist so in der Mannschaft. Das hat man total das Gefühl, ne? Jordi ist sehr respektiert einfach von allen Spielern, ne?
Menschlich würde ich da voll mitgehen. Sportlich ist es, glaube ich, einfach nur noch ferner liefen. Also.
Aber warum eigentlich? Ist es nur die Fitness jetzt auch nach vielen Monaten? Kriegt man das nicht in den Griff?
Ja, also ich glaube, das ist einfach auch, es reicht körperlich einfach nicht mehr. Für die zweite Liga, zumindest in Deutschland.
Meinst du?
Und es ist ja auch so, dass ein Abgang noch gar nicht ganz vom Tisch ist. Ich glaube zwar nicht.
Stimmt, hat ja auch ein bisschen darüber geschrieben. Da gab es ja auch ein paar Aussagen von Mislintat.
Genau,
Sven
Mislintat hat ja sehr, sehr offensiv gesagt, wie zufrieden er mit Jordi ist, auf und neben dem Platz.
Natürlich auch Verhandlungstaktik.
Wohl wissend, dass er jetzt natürlich nicht Innenverteidiger Nummer 1, 2 oder 3 ist. Aber
wenn du Dreierkette spielst, ist ein Linksfuß in der Dreierkette für den Spielaufbau wirklich nicht das Dümmste. Ne? Haben wir schon mal drüber gesprochen. Rechtsfuß auf links bedeutet, beim Pressing ist er immer viel leichter anzulaufen.
Aber du hast ja Kenneth Schmidt zum Beispiel als Linksfuß.
Ja, ja, darauf wollte ich ja auch hinaus. Und da haben wir nämlich sonst nur Kenneth Schmidt. Und da ist es natürlich durchaus eine Möglichkeit. Und was natürlich dieser Mannschaft, der phasenweise in der Hinrunde total gefehlt hat, ist so diese Aggressivität und diese Körpersprache. Es gab ja Halbzeiten oder auch ganze Spiele, wo du gedacht hast, ist euch das jetzt hier eigentlich egal, was gerade passiert? Und das weiß man natürlich über De Weijs, dem ist bestimmt nicht egal, was gerade passiert. Der bringt so eine Aggressivität rein. Und darum ist er vielleicht dann zumindest als Joker-Spieler auch für bestimmte Spielsituationen durchaus wertvoll.
Ja, das könnte sicherlich sein, aber also nach dem, was ich jetzt auch gehört habe, wenn Jordi jetzt, also es liegt jetzt wohl an ihm, wenn er jetzt kommt und sagt, ich habe hier einen Verein, da möchte ich jetzt gerne hinwechseln, wird Fortuna ihm keine Steine in den Weg legen.
Ja, auch aus finanzieller Sicht.
Genau, das ist
natürlich
der
Großverdiener, ne?
Der nächste Punkt. Er hat damals, ist er ja auch dann verpflichtet worden nach seiner Leihe, hat einen sehr großen Vertrag bekommen und
war aber auch absoluter Leistungsträger. Also kein Vorwurf an Alofs, das war eine nachvollziehbare Geschichte.
Ja, und verdient jetzt halt einfach viel zu viel Geld für die wenigen Minuten, die er spielt. Und das ist dann halt auch ein Argument, was gegen ihn spricht. Und im Sommer, da müssen wir uns nichts vormachen, ist die Zeit eh vorbei.
Das wird vermutlich so kommen, es sei denn auch, da ergibt sich in der Rückrunde noch was. Habt ihr noch jemanden, den ihr herausheben wollt, als jemanden, für den es wirklich nicht gut gelaufen ist? Weil ansonsten, dann hast du es ja auch eigentlich gerade schon gesagt, dann wäre so der letzte Punkt, bevor wir jetzt unsere Prognosen abgeben, dass wir noch ein bisschen auf die Transferaktivitäten schauen. Da hast du natürlich mit Sven Mislintat mehr gesprochen. Wir mit ihm konnten wir noch nicht so wirklich hier reden. Glaubst du, es passiert noch was? Weil zuletzt hat sich ja ein bisschen herauskristallisiert, dass man ja durchaus zufrieden ist mit den Außenverteidigern. Lündal hat jetzt immer dosiert trainiert, hat jetzt heute nicht gespielt wegen der Belastungssteuerung, war aber durchaus hier im Training. Also wird, ich glaube, ab nächster Woche auch ein vollwertiges, einsatzfähiges Kadermitglied sein. Aber glaubst du, da passiert noch was? Das Thema Olivier scheint ja erstmal, also unwahrscheinlich, dass das diesen Winter noch klappt.
Stand jetzt, aber ich glaube, dass da tatsächlich Richtung Ende der Transferperiode vielleicht nochmal Bewegung reinkommen könnte.
Dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
Ja, und ich glaube, das war es dann auch schon. Also ich weiß, dass Fortuna doch dann irgendwie nicht mehr den Linksverteidiger, sondern eventuell nochmal einen Innenverteidiger gesucht hat.
Mhm.
Innenverteidiger.
Okay.
Aber daraus wird jetzt wohl auch nichts und Also wenn Jordi bleibt, steht er ja auch weder eine Notwendigkeit noch irgendwie eine Möglichkeit.
Ja, ja, ja.
Und nee, aber auch, du sagtest ja eben, die Verstärkung gerade sind Soforthilfen. Ich glaube, dass Chris Olivier eher ein Vorgriff wäre auf nächste Saison, wenn Matthias Zimmermann wahrscheinlich nicht mehr bei Fortuna sein wird.
Ja.
Wenn man nicht weiß,
wie es bei Mohaia vertraglich weitergeht. Ich glaube, bei ihm ist es an Einsatzzeiten geknüpft.
Ja, richtig. Und weil Gelündal da ist, kann man ja auch nicht verlässlich sagen, wie der zur Verfügung steht. Und ja. Also passieren kann immer noch mal was. Ich glaube, dass Vermissint hat jetzt die Zonen angegangen ist, die er angehen wollte und die auch angehen musste. Und sich jetzt auch, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches mehr passiert und auch nichts sich keine außergewöhnliche Möglichkeit mehr ergibt, dass er dann jetzt auch wartet und im Sommer dann den nächsten Schwung neuer Spieler holt und weiter die Kaderprobleme der aktuellen Saison dann versucht zu beheben.
Ich weiß ja nicht, ob sich das dann auch mit euren persönlichen Meinungen deckt. Ich bin halt ein bisschen besorgt, dass es am Ende jetzt auch wieder ein bisschen ein Gamble ist, natürlich. Denn, also ich mag Kenneth Schmidt grundsätzlich, ich finde ihn aber nicht sonderlich offensiv brauchbar als Linksverteidiger, sollten wir mit Linksverteidigern spielen. Mhm. Also wenn das weiterhin die Lösung ist, dann habe ich ein bisschen Bauchschmerzen da. Der ist halt eher für eine Dreierkette als linker Verteidiger gut oder innen von mir aus. Ja, Lenz, wenn der weiterhin nicht fit ist, steht er dann nicht zur Verfügung. Und dann wird es schon wieder eng da hinten. Emma Ioa ist vielleicht da wirklich, also inzwischen durchgefallen als Linksverteidiger, muss man sagen. Und ja, ich weiß, Linksverteidiger ist vielleicht die schwierigste Position. Geh mal einmal die Bundesliga- oder Zweitliga-Kader durch. Dann wird dir auffallen, keiner hat mehr als zwei Linksverteidiger im Kader, weil es einfach so wenige davon gibt. Das ist schwierig, aber ich habe halt so ein bisschen die Sorge, dass es genauso laufen könnte wie in der Hinrunde, dass dann Wichtige da nicht zur Verfügung stehen und dass wir dann wieder mit nur so, also wir haben außer Christopher Lenz halt keine gelernte Lösung für diese Position und der ist halt ein großes Fragezeichen bei der Fitness. Wenn er fit ist, dann haben wir kein Problem, aber das stört mich so ein bisschen.
Da bin ich komplett bei dir und das war ja auch einer meiner großen Kritikpunkte an Klaus Allofs und an der Kaderplanung. Wenn wir aber mal versuchen zu verstehen, wie es Vermisslin hat jetzt gerade wahrscheinlich denkt, dann ist es, glaube ich, so, dass die Außenverteidigerposition jetzt nicht als die ganz großen Baustellen ausgemacht wurden, um den Klassenerhalt zu schaffen. Also es geht jetzt nicht mehr um den Aufstieg, sondern es geht jetzt um den Klassenerhalt. Und da war die Priorität ganz klar im Mittelfeld und ganz klar im Angriff.
Torschießen.
Und die Baustellen hat er jetzt behoben. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da nichts mehr passieren wird. Und es ist dann auch in Ordnung, in gewisser Weise, weil solange du 15. wirst oder höher abschneidest, ist alles in Ordnung. Und dann hast du im Sommer eine neue Transferperiode, wo du mit mehr Vorbereitung und mit neuen Ideen vielleicht dann nochmal da rangehen kannst.
Und als 15. hast du auch ein Heimspiel im Pokal. Also hey.
Das wünschen sich doch immer alle.
Genau.
Also bitte.
Ja, und dann vielleicht, du hast ihn gerade erwähnt, und vielleicht sollten wir noch zwei Worte über Sven Mislintat so verlieren. Das haben wir nämlich jetzt noch gar nicht so gemacht. Wie gesagt, wir konnten mit ihm noch nicht sprechen. Sebastian Fuchs wollte uns mal vorstellen, aber es hat noch nicht geklappt. Vielleicht klappt es noch jetzt danach irgendwie kurz. Mal sehen. Jetzt sind sie natürlich beim Mannschaftsabend oder sonst was. Ja, er strahlt definitiv aus meiner Sicht hier so eine gewisse Gelassenheit durchaus aus. Und ich glaube, die Aktionen, die er jetzt in den ersten Wochen gemacht hat, die zeigen zumindest auch von einer gewissen Entscheidungsfreudigkeit. Das ist immer gut, finde ich, bei Managern. Mhm. Ne? Erstmal egal, ob die richtig oder falsch sind. Aber das Schlimmste, finde ich, ist immer, wenn keine Entscheidungen getroffen werden. Ein Problem, was Fortuna phasenweise auch nämlich in dieser Hinrunde hatte. Aber vielleicht dann genau die Frage an dich, weil du hattest mehr Kontakt mit ihm. Wie ist so dein Eindruck von seinen ersten Wochen hier bei Fortuna?
Also ich teile das total. Er strahlt unheimlich viel Gelassenheit aus und Ruhe. Ich glaube, das ist ein Stück weit einfach sein Charakter, ein Stück weit aber auch einfach eine Rolle, die er gerade spielt, um diesen Verein halt ein bisschen runterzubringen. Mhm. Und so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, hat er sehr, sehr genaue Pläne, sehr genaue Vorstellungen. Er ist so ein Ruhrpott-Typ, der auch mal ein bisschen kumpelhaft wird und der dann aber auch wieder ernsthaft wird. Und da kommt dann auch mal irgendwie, ich habe das ein paar Mal mitgekriegt zwischen Spielern und ihm, da kommt dann auch mal irgendwie ein lustiger Spruch oder ein Kommentar und so. Und ich glaube, dass er ist halt in fast jeglicher Hinsicht anders als Klaus Allofs. Also er ist nicht der der elegante Grand Seigneur, der über den Dingen schwebt.
Er kommt auch nicht über die Vita, also über diesen Legendenstatus oder so etwas, wo natürlich eine gewisse Ehrfurcht im Fortuna-Umfeld automatisch
da ist. Und er ist halt einfach sehr viel nahbarer als Klaus Allofs, weil das war ja auch einer meiner Kritikpunkte an Klaus Allofs immer. Klaus Allofs argumentiert halt sehr viel mit seiner Person und seinem Namen und das finde ich halt nicht richtig. Ja. Also argumentier in der Sache, man kann ja auch streiten, aber man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber man kann nicht argumentieren mit ich bin Klaus Allofs. Das hat er natürlich nie so gesagt, aber es hat immer mitgeschwungen und es war immer so ein Gefälle zwischen mit wem auch immer er gesprochen hat, auch zwischen mir und ihm, oben Klaus Allofs und irgendwann irgendwo anders dann halt der Gesprächspartner.
Ja. Mislint hat auch vom Typ her sehr gut angekommen, fand ich, an dem Fanabend.
Ja.
Da wurde er spontan von den anderen beiden Vorstandskollegen dazu genötigt, eine kurze Antrittsrede mehr oder weniger zu halten.
Kann man auch in Teilen bei Kurve des Westens beim Freddy sehen. Also da vielleicht der Hinweis nochmal auf den Instagram-Kanal von ihm, die hat er da gepostet.
Und ich fand, er hat das total angenehm und locker gemacht. Hat sehr schnell gesagt, ja, ich habe kein Mikrofon, aber ich stelle mich jetzt mal kurz hier auf den Stuhl drauf.
Hat mir auf die Schulter getippt, weil ich noch mit Mo Haier quatschen Thorsten, war, dass ich ruhig sein soll.
Thorsten konnte seinen Mund nicht halten. Er war so vertieft schon in das Gespräch. So, und hat da einfach, wie ich persönlich finde, glaubhaft auch nochmal versichert, dass er sagte, ja, ich hab richtig Bock auf die Aufgabe. Ich habe das Gefühl, wir können hier was erreichen. Der Kader ist nicht so schlecht, wie er dasteht. Und hat so eine positive Aufbruchsstimmung hier verbreitet und hat dafür auch wirklich sehr warmen Applaus bekommen. Ja, wirkt einfach wirklich angenehm.
Ja.
Er muss jetzt halt beweisen, dass seine Entscheidung richtig sind. Ansonsten ist alles egal, worüber wir hier reden.
Bei Spielern, bei Trainern, und das wird dann auch bald abgeprüft werden. Gerade beim Trainer ist natürlich jetzt eben der Start relevant. Das hatten wir ja schon gesagt. Und damit sind wir ja auch im Grunde so bei unserem letzten Punkt. Was glaubt ihr denn jetzt nach dem Trainingslager? Andi, du warst vor dem Trainingslager ja irrational positiv. Bist du jetzt rational positiv oder irrational negativ? Nein, aber jetzt, das ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung oder so. Aber wie ist dein Gefühl jetzt nach dem Trainingslager? Was glaubst du, wie wird die Rückrunde jetzt laufen?
Also ich bin weiterhin positiv gestimmt. Ich glaube, dass also ich lehne mich jetzt so weit aus dem Fenster, wir werden nicht absteigen. So, ja. Das ist schon mal die Mindestanforderung. Und wenn ich jetzt sehe, wie die Mannschaft hier gearbeitet hat und auch wie dann das Testspiel, auch wenn Testspiele immer nichts aussagen, aber trotzdem sage ich es, wenn das Testspiel dann heute nochmal gedreht wurde, auch durch eine ansprechende Leistung und auch insgesamt die Leistung in der ersten Halbzeit oder bis zu diesen Wechseln vollkommen in Ordnung war und einfach das blöde Gegentor fällt, dann glaube ich, dass das was werden wird, wir haben ja gestern mit Eva auch drüber gesprochen, also schlechter geht's eigentlich kaum mehr in der Rückrunde, also mehr als 17 Punkte werden wir wohl holen. Ich glaube auch, dass wir diese magische 40-Punkte-Marke überschreiten werden und
zumindest erreichen.
Genau so, und ich denke, einstellig wird's vielleicht nicht mehr, aber
es ist aber so eng beieinander.
Genau, es ist sehr, sehr eng.
Es geht schon.
Aber also ich glaube, wir werden das schaffen, wir werden auf jeden Fall eine ruhigere Rückrunde verleben, als diese Hinrunde war.
Ja. Tobi, würdest du dich anschließen oder hast du auch als Außenstehender, als natürlich neutraler Journalist, eine andere Meinung?
Also ich würde erstmal sagen, dass sich hier jeder bewusst sein muss, trotz der guten Stimmung, dass man eine Mannschaft und ein Verein, der so eine Hinrunde spielt, auch so eine Rückrunde spielen kann. Und wenn das passiert, dann wird's richtig eng. Düster.
Ja.
Ich glaube trotzdem, dass die Hoffnung zumindest berechtigt ist, dass es nicht passiert.
Ja.
Und wenn ich jetzt alles mal so zusammennehme, die ganze Woche und so, es wird natürlich jetzt viel auch wieder von Bielefeld abhängen, das ist vielleicht so ein bisschen das Schicksal dieser Saison.
Ja.
Aber ich kann es mir nicht vorstellen, trotzdem würde ich es nicht ausschließen, dass es auch schlecht weitergehen könnte.
Ja. Ja, ich habe ja vor der kleinen Pause schon gesagt, dass ich immer noch eine gewisse Skepsis natürlich auch wegen des Trainers hatte und der Trainerentscheidung, weil ich eben diese große Gefahr sehe, dass wenn der Start jetzt schief geht, dass wir wieder sehr viel Unruhe haben. Im Moment ist tatsächlich alles beruhigt, alle laufen in die richtige Richtung gefühlt. Klar, wir haben ein paar Ausnahmen, haben wir genannt, aber im Moment ist es ein Feuerchen und kein Waldbrand. So dass ich zumindest sagen würde, jetzt nach meinen Eindrücken hier auch mal nochmal näher dran und die Arbeit gesehen zu haben, aber auch wie sich die Mannschaft verhält, bin ich auch etwas, sagen wir mal, beruhigter und zuversichtlicher, dass wir da die Kurve kriegen. Ich glaube aber, man darf definitiv nicht mit einer hohen Erwartungshaltung in die Rückrunde gehen, dass wir jetzt alles in Grund und Boden spielen und dass das jetzt ein anderer Fußball wird. Das wird noch eine harte Menge Arbeit und das wird auch hier und da mal ein paar richtig schmerzhafte Tiefschläge geben, die uns dann wieder ein bisschen zweifeln lassen. Aber wenn man natürlich realistisch ist und sich diesen Kader anguckt und du hast zu Recht erwähnt, ja, wer so eine Hinrunde spielt, kann auch so eine Rückrunde spielen. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass Spieler von einer gewissen Qualität so lange underperformen, die ist schon eher gering und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich, und sie müssen sich nicht gigantisch steigern, ein wenig steigern und dann sollte es ja schon zum Klassenerhalt reichen und dann kann man sicherlich im Sommer die Situation auch nochmal neu bewerten. Aber ich glaube, wir einigen uns darauf, man darf mit einem gewissen Optimismus in die Rückrunde gehen, aber es hängt jetzt sehr viel vom Start ab.
Genau.
Das ist vielleicht, wenn ich es mal so formulieren darf, unser Fazit. Ich
das ist ein sehr schönes Schlusswort.
Und genau, und das ist auch unser Schlusswort für diese Folge. Tobi, dir nochmal vielen herzlichen Dank, dass du
ganz lieben Dank.
Zeit genommen
sehr,
hast.
Sehr, sehr gerne.
Für die Insights, Andi, ich danke auch dir. Ich danke euch allen da draußen, dass ihr uns hoffentlich diese gesamte Woche begleitet habt. Jetzt, wo sie abgeschlossen ist, freuen wir uns natürlich auch über so ein bisschen Feedback, wie ihr das alles so fandet. War es viel zu viel? War es teilweise zu inhaltslos? War es viel zu viel Inhalt etc.? Also schreibt uns da gerne noch ein bisschen mehr Feedback. Das würde uns schon interessieren, weil das ja auch für uns so ein bisschen ein Experiment war. Aber ja, damit schließe ich das letzte Mal. Aus Marbella biete ich allen Anwesenden und euch da draußen das Adios an dieser Stelle.
Ja, da sage ich auch Adios, ihr beiden, Adios alle da draußen. Wir sehen uns und hören uns bald wieder.
Adios zusammen.